Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich steig mal damit ein.
Warum?
Weil ich im Kino war. Und habe eine dreifache Einigungsklingel für Riders of Justice.
Geil.
Classic Dave und ich geben genauso viele Punkte, wie du diesem Film gegeben hast bei deiner Rezension. Insofern herrscht hier erstmal Einigkeit am Anfang. Acht Punkte.
Das freut mich. Sehr schön. Ist ein geiler Film, ne?
Ja, ist eine etwas ungewohnte Mischung aus ziemlich düster und schwarzhumorig.
Mhm.
Also schon eine sehr seltsame Tonalität auf jeden Fall durch den ganzen Film. Der ist weniger lustig wie die anderen Anderson-Filme, wie ich finde. Aber sehenswert, auf jeden Fall.
Ja.
Mikkelsen wieder sehr, sehr gut. Mit seiner Darstellung. Ja, hat uns gefallen.
Cool, na, freut mich.
Hat uns gefallen, können wir hier nachrechnen. So, und jetzt, hallo.
Jetzt aber wirklich.
Jetzt aber wirklich, hallo.
Ja,
wie
jetzt
geht's
ist
denn
es
so?
Soweit, hallo. Und das ist, muss man schon ein bisschen größer anpreisen hier. Das,
ja, das
ist
stimmt.
Hier das Supporter-Spezial, die vierte.
Supporter-Spezial, genau. Es ist soweit.
Ja.
Ihr werdet wieder belohnt von uns, ja. Und beschenkt. Das sind alles Filme, die auf eurem Mist gewachsen sind.
Ja.
Auf nichts davon wären wir auf die Idee gekommen, da irgendwas zu gucken von.
Ja, das weiß ich nicht. Aber
komm, jetzt wollte ich es mal verkaufen und du spielst jetzt wieder runter.
Nee,
hätte ich sowieso also, alles geguckt, alles, was im Lostopf drin ist.
Nee, nicht wirklich. Also gerade bei denen, die heute dabei sind, Alter, das war mitunter schon eine Herausforderung. Aber wir machen es für euch.
Ja.
Ganz altruistisch.
Das unterschreibe ich auch so. Ich hätte wahrscheinlich keinen von den drei hatte ich zumindest irgendwie auf dem Schirm oder wollte jetzt unbedingt sehen oder die waren auf meiner Watchlist oder so. Also nichts dergleichen. Insofern bin ich da auf deiner Wellenlänge.
Mhm.
Es ist ja so, ich habe bei Letterboxd habe ich auch eine Wunschliste und da sind schon eine Menge dunkler Flecken in meiner Filmografie, die da drin sind. Da sind natürlich so Sachen wie The Good, The Bad, The Ugly und so drauf. Aber da sind auch unter anderem Filme drauf, die ich mal rewatchen wollte, die ich aber trotzdem schon mal gesehen habe. Also wenn da welche schockiert irgendwie raufgucken und sehen, da ist Robocop drauf. Der war zum Beispiel auch drauf, weil ich den mal sehr lang wieder gucken wollte.
Mhm.
Aber es sind vereinzelt auch Filme, weil die ich schon gesehen habe. Aber die drei Filme, über die ich heute rede, die waren von meiner Wunschliste weit entfernt, beziehungsweise habe ich davon teilweise noch nie was gehört. Es wird spannend, finde ich.
Spannend,
klar. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es ja so ein bisschen so, keine Ahnung. Ist ja so ein bisschen Sneak Preview, ja. Wir ziehen los, gucken Film, wissen nicht, was uns erwartet.
Ich suche überall. Ach ne, hier.
Oh Gott. Frag mich doch. Hätte ich dir sagen können, dass die direkt vor deiner Nase sind.
Geht schon wieder gut los, ey.
Ja. Shit. Also, falls du vergessen hast, von wem die Filme sind, wenn du grundsätzlich bei jedem Film Finn sagst, dann ist die Trefferquote auf jeden Fall sehr, sehr hoch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Heute ist das so, ja.
Es ist sponsert. Die beiden Folgen sind definitiv gesponsert von dem Burschen.
Ja.
Der hat eine sehr gute Ausbeute hier hingelegt bei den beiden Special-Episoden.
Hast du bei jedem Film noch auf dem Zettel, von wem der war? Weil
ja. Also von meinen zumindest.
Okay.
Von deinen auch größtenteils.
Hier steht einmal.
Ja. Weiß ich, wer das war.
Okay.
Soll ich dir sagen?
Ja.
Das ist von Sarah.
Ach, warum haben wir das nicht zugeschrieben?
Das weiß ich nicht, warum wir es bei dem los nicht dazugeschrieben haben. Vielleicht, weil es eine Frau war. Hast du gesagt, nee, Frauen werden nicht gegrüßt. Ich habe gesagt, aber Gleichberechtigung und du so, nee. Auf keinen Fall.
Genau, willst du mir den Sexisten unterschieben? Ist klar.
So war das. Ja, wir müssen auch mal so ein bisschen die Rollen tauschen ab und zu. Ja.
Mhm. Ist heute der Tag gekommen, ja?
Es kann nicht sein, dass ich immer der politisch Inkorrekte bin und du immer sagst, nein, wir machen es gerecht und wir machen es fair und nein, wir machen alles politisch korrekt.
Okay, dann bin ich heute der Grumpy Old Man.
Bist du mal der Bad Cop?
Na gut.
Cool.
Geil.
Willst du loslegen, Bad Cop?
Ja, Mann.
Gekotzt wird später.
Musste ich samplen, habe ich angekündigt.
Ja, der passt ganz gut auf jeden Fall.
Ja, ne?
Mhm. Und
ich fange doch immer an die letzten Male, oder? Weil ich immer mehr hatte als du. Willst du jetzt nicht mal anfangen, oder?
Ja, stimmt. Heute habe ich ja mehr als du. Deswegen fange ich mal heute an.
Ha.
Ich habe 7 Filme heute dabei für das Supporter-Special. Ich habe nämlich heimlich noch mal Lose gezogen.
Jetzt,
nein, können wir doch gerne
machen.
Du
bist doch gut mit Gedächtnis und so. Die letzten Male habe doch immer ich angefangen, oder?
Nee, ich glaube, wir haben das relativ immer abwechselnd gehalten.
Okay.
Das kommt dir wahrscheinlich nur so vor. Obwohl doch, die letzten 2-3 Mal hast du angefangen, weil du mehr geguckt hast.
Ja, eben, deswegen meinte ich ja.
Na, dann leg ich jetzt los. Können wir gerne machen. Und ich weiß nicht, von wem der Film ist, aber ich glaube, es war Finn. nee, es war hundertprozentig Finn. Ein Film namens Daniel Isn't Real, der auf Deutsch heißt Der Killer in mir. Was für ein reißerischer Untertitel, verdammte Scheiße, Alter, wie geht das wieder?
Übrigens, der ist nicht von Finn.
Der ist nicht von Finn.
Nein, Alter, der ist von Rico.
Ach, Daniel ist ein Rico von Rico, ja, Entschuldigung, ja, siehst du, habe ich schon wieder.
Daniel ist ein Rico.
Daniel ist ein Rico. Ja, ja. Daniel ist ein Finn.
Ja, ja, stimmt. Nee, Finn ist ein Rico, so rum.
Der Finn ist ein Rico, genau. Finn ist ein Daniel.
Alter, vor allem Daniel haben wir doch auch noch als Supporter, deswegen kommen wir jetzt hier nicht durcheinander. Von dem haben wir nämlich auch noch einen Film.
Auf jeden
Fall. Alter, das wird kompliziert.
Komplettes Durcheinander.
Nee, aber genau deswegen habe ich die Lose rausgesucht, weil so können wir es nachlesen. Der ist von Rico.
Okay, dann schönen Gruß an Rico und Entschuldigung. Weißt du, wo wir überhaupt nicht durcheinander kommen? Was das Punkteraten angeht. Weil wir haben jetzt Ende September, wir haben jetzt den ersten Monat der letzten Saison fast komplett durch.
Okay.
Und wir sind überall bei Null.
Ach echt? Das ist überall unentschieden?
Das ist überall unentschieden gerade. Das ist so, wie als wenn wir jetzt gerade anfangen. Das ist so unspektakulär. Ich habe nämlich die ersten Episoden immer, und dann hast du irgendwie die letzten Male gut gepunktet.
Mhm.
Und jetzt sind wir bei den Supporter-Episoden auf Gleichstand und wir sind hier in den regulären Episoden auf Gleichstand.
Oh Mann.
Das ist wirklich witzig.
Okay.
Ja. Also da kommen wir zumindest nicht durcheinander mit dem Zählen. Ja, Entschuldigung, Rico natürlich. Daniel Isn't Real, ein Film, den ich mir angeguckt habe. Und du hast vorbildlicherweise sämtliche Filme von mir auch gesehen, oder?
Oh ja.
Das ist sehr anständig. Deswegen bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Denn wir steigen hier ein mit einem Film, der mit sehr vielen Genres aufwartet bei IMDb. Da steht Krimi, Drama, Thriller, Fantasy, Mystery und Horror.
Mhm.
Ist hier aufgezählt. Der Regisseur Adam Egypt Mortimer, ein interessanter Mittelname, Egypt, hat noch nicht allzu viel gemacht, hat 4 Langfilme bis jetzt inszeniert. Und der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit dem Autoren der Originalvorlage. Dieses Buch heißt This Way I Was Saved, ist von Brian DeLeo oder DeLegu, keine Ahnung wie ausgesprochen, DeLegu. Und die beiden haben zusammen auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Story. Miles Robbins spielt Luke. Das ist übrigens der Sohn von Tim Robbins und Susan Sarandon.
Ach.
Ganz interessante Kombo.
Okay.
Und der spielt Luke, die Hauptrolle. Und Luke hat als kleines Kind einen imaginären besten Freund. Mhm. Der heißt Daniel. Auch ein bekannter Schauspielersohn. Patrick Schwarzenegger spielt Daniel.
Mhm.
Der sich für den Film übrigens schauspielerisch an Nicolas Cage orientiert hat und gesagt hat, der legt die Rolle so an, wie Nicolas Cage in seinen Filmen spielen würde.
Bestes Vorbild.
Geiles Vorbild, auf jeden Fall. Und nachdem die Mutter, auch hier wieder sehr interessant, besetzt Mary Stuart Masterson, die ich hauptsächlich aus den 80er und 90er kenne, so aus Filmen wie Ist sie nicht wunderbar oder Benny and June und so, also so wirklich aus meiner Jugend, so viel, ziemlich groß war die damals.
Mhm.
Die habe ich hier wieder gesehen als Mutter und die ist auch psychisch sehr labil. Und die bittet irgendwann Luke, seinen besten Freund, ganz symbolisch ins Puppenhaus einzuschließen und einzusperren mit einem Schlüssel.
Bittet ist gut, ey.
Gut, sie macht ihm eine Ansage.
Die schreit ihn einmal kurz an, er hat keinen Bock drauf und dann wird er gezwungen, Alter.
Genau, also.
Aber ja, sie bittet ihn.
Richtig. In meinen, so siehst du mal, wie ich erzogen worden bin, ja. Das ist so, so wie ich erzogen, geschlagen und keine Ahnung, gedemütigt worden bin von meinen Eltern. Deswegen, das ist für mich schon so die höfliche Variante, so wie sie gemacht hat.
Alles vor einer Schelle ist eine Bitte, ja?
Alles vor einer Schelle ist eine Bitte, richtig. Wenn der Gürtel nicht rausgeholt wird, was ein guter Tag.
Ja, das fehlt noch im Ice Cube-Song, Alter.
Ja, richtig. It was a good day. Und insofern wurde der imaginäre beste Freund dann eingesperrt in diesem Puppenhaus und war dann passé. Bis ins College-Alter. Weil ja, wir springen jetzt.
Genau, und jetzt kommen eigentlich erst die Schauspieler zum Einsatz, die du gerade erwähnt hast, ne? Ja.
Also Miles Robbins spielt ihn natürlich im College-Alter und im Erwachsenenalter. Er spielt ihn nicht als kleiner Junge, das ist logisch, das waren andere Schauspieler. Und auch Patrick Schwarzenegger spielt den kleinen Jungen, als sie noch klein waren, nicht als Kind, sondern natürlich erst später.
Ja.
Genau. Und ein bestimmtes Ereignis im College-Alter sorgt dann dafür, was ich hier gar nicht groß verraten will, dass Lukes imaginärer bester Freund wieder rausgelassen wird aus dem Puppenhaus. Und der ist nicht nur erwachsen geworden, sondern der hat sich auch mittlerweile ein bisschen verändert. Der ist recht bedrohlich geworden, der ist sehr selbstbewusst geworden, der ist ziemlich arrogant geworden. Und diese Eigenschaften gehen dann so ein bisschen in Luke über im Laufe des Films. Also er wird plötzlich gewaltbereit, obwohl er eher so eine sanftmütige Seele ist und lernt so ein Mädchen kennen. Das ist Sasha Lane aus American Honey, die spielt. Und fängt dann an, so mit ihr zu daten, geht dann aber gleichzeitig irgendwie relativ früh fremd durch diesen Einfluss von Daniel Und da merkst du zum Beispiel, dass er anders ist, dass er bedrohlich ist, dass er anfängt, so diese, also allein schon dieses Fremdgehen macht er widerwillig und dann aber greift dieser imaginäre Charakter in ihn über und er wird dann auch relativ ruppig so bei der und wird dann auch relativ gewaltbereit so mit seiner Umwelt und mit den Leuten, die ihn umgeben.
Ja.
Das würde ich erstmal, was die Story angeht, umreißen, weil alles andere wäre ein bisschen zu viel verraten, denn hier gibt es natürlich einige Haken und einige Entwicklungen im Film, die bei mir eher durchwachsen angekommen sind, weil ich finde, der hat im zweiten Teil des Films so ein bisschen den Reiz verloren. Weil der rutscht dann wirklich so ein bisschen in diesen Horrorbereich. Und wo das im ersten Teil noch so ein bisschen diese psychologische Komponente war, also klar, das hat man schon auch schon alles gesehen, dieser dunkle Begleiter, den man nur selber sieht, ob das jetzt Donnie Darko ist oder Fight Club oder jetzt auch Joker zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema. Mhm. Also ist jetzt kein neues Thema und das ist so ein bisschen so eine Millennial-Version, fand ich davon. Kam mir so ein bisschen vor, als wäre es so ein bisschen eher, also so die Thematik, ja, aber eher so für die jugendliche Zielgruppe. Fing aber gut an.
Fand ich
in der ersten Hälfte gut, dann ist das wirklich in so ein Horror-Szenario abgerutscht, was mir dann nicht mehr so gefallen hat.
Ja, bei mir hat es nicht bis zur Hälfte gedauert. Ich glaube, das war davor. Mhm. Aber ich bin da sehr bei dir. Ich fand sogar, dass das enorm vielversprechend anfing.
Ja.
Und umso größer war dann für mich der Verlauf, den das genommen hat. Umso größer war die Enttäuschung über den Verlauf, den das genommen hat, weil das ist echt nicht ausgegoren. Die verzetteln sich da in allem Möglichen und auch wo das dann hingeht mit der Story, fand ich echt dünn und nervig. Und das hat man nun wirklich schon, gerade bei den Filmen, die du aufgezählt hast, sehr viel besser gesehen. Ich fand ja, dass der Kleine da schauspielerisch in manchen Momenten echt groß war.
Du meinst der kleine Junge, als sie noch...
Der Robbins.
Ach so, okay, alles klar.
Wie hieß er mit Vornamen?
Miles Robbins.
Miles. Miles Robbins hat das stellenweise wirklich, wirklich gut gespielt. Mhm. Und dann aber auch in manchen Szenen wieder so gar nicht. Also ich fand zum Beispiel diese Verzweiflung über das, was gerade mit ihm passiert und dass er das nicht kontrollieren kann, das hat er groß gespielt. Die bedrohliche Komponente dann wiederum so gar nicht, fand ich.
Okay.
Also ich habe so ein paar Sachen fand ich sehr glaubwürdig und andere waren halt gefühlt sehr behauptet. Aber ich weiß auch nicht, ob der Fokus bei dem Film auf dem Schauspiel liegt, aber eben.
Wie fandst du denn Patrick Schwarzenegger?
Ja, also jetzt, wo du gesagt hast, dass er sich da an Nicolas Cage orientiert hat, ergibt das Sinn. Hm. Weil ich fand's auch da eindeutig drüber. Der hat einfach zu viel gemacht. So, und das.
Ja, aber das drüber in seinem Charakter und seiner Rolle ist wiederum schwierig zu interpretieren, weil er spielt ja jemanden, den man sich vorstellt, nee, quasi. Klar, deswegen kann er ja so, kann er richtig auf die Kacke hauen.
Der hat da alle Freiheiten,
richtig,
voll.
Richtig, richtig, richtig. Weiß ich nicht. Also schauspielerisch hast du recht. So, es gab schon zwei, drei Momente, wo ich auch sagte, okay, das war zu viel. Auch Sasha Lane war so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mir auch nicht in allen Momenten gefallen. Aber das war, glaube ich, nicht mein großes Manko. Mein großes Manko war das, womit ich eingestiegen bin, was du auch genannt hast, diese ganzen Genres, die ich aufgezählt habe. Da hätte man vielleicht auf das eine oder andere verzichten sollen. Mhm. Zu viele Kirche verdammt den Brei. Und dann hätte man einen etwas lineareren Film gehabt, was dann nicht so unfertig wirkt. Und so von wegen zu viel Töpfe aufgemacht, aber zu wenig gekocht. Das ist jetzt eine Redewendung, die habe ich mir jetzt ausgedacht. Und ich glaube, die wird etabliert in der deutschen Sprache. Gefällt dir das?
Auf jeden Fall. Der war gut, ey.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wahrscheinlich hätte ich diese noch so verkaufen können, dass es wirklich eine Redewendung ist, von der du noch nie was gehört hast.
Na.
Ja, das ist eine altböhmische Redewendung, hast du noch nie gehört? Was hast du noch nie
böhmische gehört? Redewendung was? Gleich, ne.
Ja, geht 100 Minuten, Daniel isn't real. Und
fühlt sich absurderweise auch länger an.
Ja, irgendwie schon.
Finde ich. Also, ja, mich hat der wirklich an einigen Stellen hart aufgeregt dann. Mhm.
Ja, man kann den machen, so ist es nicht. Also ist jetzt per se kein schlechter Film, aber mir kommt es auch so vor, als wäre der eher für die jugendliche Zielgruppe so geschnitten. Irgendwie war es auch so ein bisschen harmlos. Weißt du?
Ja. Ja, gut, er hat schon den ein oder anderen blutigen Moment.
Hat
ne?
er, ja.
Was hat er für eine Freigabe in Deutschland?
Ich glaube eine 16er, habe ich gelesen.
Ja. Ja, eben. Aber, boah, ich Also ich bin da nicht bei dir, was so das Gesamtfazit angeht. Ich fand den definitiv schlecht.
Ach, du fandst ihn schlecht unterm Strich? Nee, ja. Da bin ich nicht. Also so beim Schlecht bin ich nicht, aber schon, ich bin schon da, dass ich sage, die großen Vorbilder wurden nicht mal annähernd erreicht. Aber kann man machen. Kann man gucken.
Okay.
Ja, dann würde ich an der Stelle hier die Rezension abschließen und würde zu den Punkten kommen. IMDb ist bei einer 6,1, hat einen Metascore von 61 passenderweise. Rotten Tomatoes ist hier bei einer 7,2.
Von der echt? Von der Kritik von kriegt der Kritik, 7,2? Ja. Wow.
Ja, wahrscheinlich hat hier Tim Robbins, Susan Sarandon, Schwarzenegger, die haben da schön rumtelefoniert hier bei der New York Times und Co. und haben gesagt, Freundchen.
Genau.
Der Terminator steht vor deiner Haustür, wenn du nicht hier eine gute Rezension schreibst. 3,3 von Audience. Da konnte Schwarzenegger nicht ihn einzeln anrufen. Und Letterboxd bei einer 3,2. Schwarzenegger hat in einem Interview übrigens gesagt, dass er sehr verstört war, den Hintern von seinem eigenen Sohn bei einer Sexszene dann auf einmal irgendwie im Kino groß auf der Leinwand zu sehen. Er meinte, er fand es dann leicht weird auf jeden Fall, diesen Moment so. Okay.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt du. Ist ja lustig, jetzt kann ich dich ja überall mit Punkten eintragen.
Ja.
Hast du mal einen Bleistift für mich?
Hier liegen noch überall welche, oder nicht?
Ja. Tatsache, wo man hinguckt, in dem Zimmer liegen Bleistifte rum. Lee hat in dem ganzen Zimmer der Bleistifte für mich verteilt.
Für dich versteckt.
Egal, wo ich mich gerade aufhalte, kann ich irgendwie zur Seite greifen und finde einen Bleistift. Daniel isn't real, was schätzt du?
Ich schwanke natürlich mal wieder. Allerdings nur einen halben Punkt. Und ich gehe trotzdem mal wieder auf die optimistische Variante und sage, du bist bei 6.
Es ist sogar noch eine optimistische Variante. 6,5 sind es noch geworden.
Okay, krass.
Ja, bei dir demnach schwächer?
Ja, ich bin hier bei 4.
Bei 4 bist du nur?
Ja.
Ui.
Ach, ich fand eine Abstrafung. Fand den irgendwann echt nervig.
Nee, so weit ging es dann doch nicht. Bei mir war es so, ja. Wird halt irgendwie nicht mehr als mittelmäßig, bisschen besser als mittelmäßig. Okay, 2,5 Punkte geschmeidige Differenz hier zwischen uns.
Ja.
So steigen wir ein.
Ja, sorry, Rico. Ich fand den irgendwie lame.
Ja, aber wie ich Rico kenne, der benutzt uns ja so ein bisschen als Trüffelschwein, ne? Mhm. Hat er den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen. Also bei ihm sind so Filme, die er selber noch meistens gucken will. Wo er sagt, ich will mal hören, was die Banausen sagen.
Mhm, okay, okay.
Insofern kann man ihm gar keine Verantwortung machen, warum der uns hier so einen Scheiß vorlegt, sondern der kennt sie selber nicht. Ja. Im Gegensatz zu Dennis. Der hat diese ganzen Eierfilme schon gesehen, die wir hier rezensieren müssen.
Das will ich hoffen, ey. Das ist immer das Mindeste.
So geteiltes Leid und so, meinst
du? Ja, ja.
Stimmt, ja.
Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob Rico dabei landet, den Film zu gucken oder nicht.
Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist eine gute Frage. Siehst du, müsste uns Rico mal mitteilen, ob er das abhängig davon macht, ob er sich die Filme auch anguckt. Das wäre natürlich interessant. Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Wäre der ganze Aufwand hier für die Katz.
Ja, für die Katz, hallo. Die supporten uns ja dafür, dass wir den Aufwand hier machen.
Ja, aber so aus seiner Sicht, meine ich.
Ach so.
Naja.
Naja, was heißt für die Katze? Also wir sparen ihnen ja damit Zeit. Ist ja auch was.
Ja, aber doch nur, wenn das auch sich zu Herzen nimmt in irgendeiner Form.
Ja, müssen wir mal
gucken. Wenn es dann egal ist, dann, wie auch immer.
Ja gut, was heißt
er
egal?
Er darf ja machen, was er will.
Wollte gerade sagen, es kann ja sein, dass er trotzdem Filme gut findet, die wir nicht gut finden. Wir sind ja jetzt nicht das Maß aller Dinge, sowas.
Nein, es ging ja um die Entscheidung, ob er den Film dann guckt oder nicht.
Okay. Ja, müsste man mal, lass uns das mal wissen. Genau, lass uns das mal wissen. Das würde mich auch mal interessieren.
Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Film von mir, den du auch gesehen hast.
Oh, schön.
Prospect.
Ja, ganz
frisch bei mir. Aus dem Jahr 2018. Und der ist nun wirklich von Finn.
Mhm.
Und?
Nee, der ist von Rico.
Nein, der ist natürlich von Finn. Und ich habe mich sehr gefreut, den zu sehen. Zum einen, ja, weil Science-Fiction hier ganz groß geschrieben wird.
Mhm.
Und dann ist es auch wirklich noch ein guter Film.
Weißt du, was ziemlich witzig ist an den beiden Supporter-Specialen? An den Supporter-Spezialen? Wir ignorieren ja gerade das Fantasy-Filmfest fast komplett. Mhm. Weil die Filme, die für uns interessant waren, nämlich an Tagen liefen, wo wir beide nicht konnten oder wo wir keine Zeit hatten, insofern haben wir gesagt, okay, das wird dieses Mal nichts. Also kein Fantasy-Filmfest-Special von uns und ich weiß nicht, warst du im Kino mit Erik oder so?
Nein, ich habe es echt nicht hinbekommen.
Du hast es nicht hinbekommen. David hat, glaube ich, Pick mit ihm gesehen, einen einzigen Film. Insofern sind wir diesmal nicht gut ausgestattet. Aber einige von den Filmen, die wir hier präsentieren bei den beiden Specials, liefen auf dem Fantasy Filmfest und haben auch die Tonalität davon. Insofern ist es ganz witzig, dass wir trotzdem ein paar aus der Vergangenheit von dem Filmfest hier bringen. Das ist, glaube ich, einer davon.
Und Prospect. Das ist bestimmt einer davon. Ja. Ja, das passt sehr gut. Weil das ist ein kleiner Film, der hat 4 Millionen gekostet. Aber wirklich, finde ich, ein sehr schöner Science-Fiction-Film. Weil, ich weiß gar nicht mehr, hast du auf dem Schirm, in welchem Jahr das genau spielt? Das wird nicht etabliert, ne?
Nee.
Nein, aber wir befinden uns in einer Zukunft und wir sehen ein Mädchen im Teenageralter und ihren Vater. Die sind im Weltraum unterwegs und reisen von A nach B. Durch das Gespräch, was die dann führen, erfahren wir, dass die finanziell so ein bisschen am Struggeln sind. Es gibt wohl keine Mutter. Mhm. Und er arbeitet als jemand, der Edelsteine abbaut. Und deswegen sind die jetzt auch gerade dabei, die steuern dann eben einen so einen Mond an, so einen Planeten, auf dem sie Edelsteine abbauen wollen. Kommen dahin. Und da stoßen sie dann auf das Problem, dass es da zwar sehr viel von diesen Edelsteinen gibt, aber eben auch leider andere Leute, die sich da bereichern wollen. Und dann gibt's eben aufgrund dieser Vorkommnisse von diesen Edelsteinen dort, gibt's dann auch so eine Legende, dass es da so ja den ultimativen Schatz gibt im Grunde. Und den wollen sie dann natürlich ansteuern. Dann kommt's aber zu einer Auseinandersetzung, weil die eben beim Abbauen dieser Edelsteine oder beim Ausgraben, das ist so ein total abgefahrener Prozess, weil die im Endeffekt wie so eine Pflanze ausgraben müssen und die muss dann so ganz vorsichtig seziert werden in verschiedenen Schritten und da müssen einzelne Teile aufgeschnitten werden und das muss alles eben entsprechend vorsichtig passieren mit entsprechenden Werkzeugen und so. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Mhm. Weil man glaubt das halt, ne? Also ich habe es zumindest voll geglaubt. So die Zukunft, die da erzählen, diese ganze Welt, ich habe das voll geglaubt. Und es ist auch cool, wie dieser Planet gemacht ist. Du hast da immer so ein bisschen Staub in der Luft,
diese Partikel rumfliegen. Ja. Ja, das fand ich super.
Übrigens keine CGI. Das ist, die haben da tatsächlich von irgendwelchen Dachböden Staub gesammelt.
Krass.
Und den da in der Gegend rumgeschmissen. Das sieht geil aus, ja.
Naja.
Weil das halt auch
die Farben
so,
und so, es ist halt ein sehr grüner Planet und so.
Genau,
sieht sehr, also sieht sehr schön aus und organisch auf jeden
die
Fall.
Die ganze was da gezeigt wird. Vegetation ist wahrscheinlich auch ein normaler Wald, in dem die gedreht haben, aber es mit anhand der Pflanzen, die dann da eben erzählen und so, glaubt man halt, dass das eben irgendein fremder Planet ist. Das ist echt ziemlich cool.
Finde ich auch. Wirkt organisch alles.
Ja, und dann haben die was ausgegraben und das Problem ist, dann kommen da eben andere Leute, die hören, dass da noch jemand ist. Dann versuchen sich zu verstecken, der Vater wird aber gefunden und es kommt zum Handgemenge. Dabei stirbt der Vater. Mhm. Und dann ist die Teenager-Tochter fortan mit dem einen Überlebenden aus dem Trupp, weil es kommt eben auch einer von diesen beiden feindlichen Jungs zu Tode und mit dem anderen, mit dem ist sie dann unterwegs. Ja, und dann geht's eigentlich nur drum, da wieder irgendwie wegzukommen, beziehungsweise halt, sie braucht ja jetzt eigentlich irgendwie einen neuen Lebensplan, weil der, den sie bisher hatte mit dem Vater, der kann so ja nicht umgesetzt werden. Mhm. Ja, das Mädchen wird gespielt von Sophie Thatcher, heißt die Dame. Die spielt hier sie, die 10 Credits, ich kannte nichts von ihr.
Das war ihr Debütfilm, oder? Kann das sein?
Ich meine auch, dass das ihr Debüt-Langfilm war zumindest. Mhm. Und ihr Vater, Damon, der wird gespielt von Jay Duplass. Mhm. Das ist der Bruder von Mark Duplass, von dem wir hier schon irgendwie eine Menge Sachen hatten, aber eben sein Bruder, den kennen wir noch aus Transparent und so, hat schon auch eine Menge gemacht.
Ja, die beiden haben ja auch zusammen ihre Produktionsfirma.
Ja, genau.
Wo die eine Menge Filme auch produzieren.
Ja, und vor allem eben haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, glaube ich, ne? Comedies und Dokumentationen und so, die sind echt breit aufgestellt.
Wildes Zeug, Bad Milo hatte ich ja neulich von denen, das ist zum Beispiel von den Duplass Studios. Mhm. Wilde Sachen.
Ja, und dann ist hier wahrscheinlich der prominenteste im Cast, Pedro Pascal. Der dann eben diesen Mann spielt, mit dem das Mädchen unterwegs ist.
The Mandalorian himself.
Ja. Ja, und Andre Rojo, den kann man schon auch noch kennen. Der taucht hier dann einmal kurz auf, aber wer The Wire gesehen hat, kennt Bubbles.
Ungewohnt, den mal nicht auf Drogen zu sehen.
Ja, ne?
Ja. Aber war echt gutes Mädchen, oder? Die junge Dame.
Ja, die war super.
Also erst recht, wenn es ihr Debüt war, so als Langfilm, das hat sie toll gemacht.
Ja. Ja, ich finde eben, also auch alle Beteiligten hier waren echt gut.
Mhm.
Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man diese ganze Welt und Story glaubt. Ja, und das Ganze basiert auf einem Kurzfilm, der geht 15 Minuten, den habe ich mir auch angeguckt und das ist halt wirklich im Grunde das Gleiche.
Mhm. Im Schnelldurchlauf.
Ja. Und darauf basierend haben, konnten sie dann diesen Langfilm machen.
Macht da beim Kurzfilm machen jetzt aber nicht irgendwelche namhaften Leute mit, oder?
Nee.
Weil bei Short und 12 gab es ja auch einen Kurzfilm vorher, der gedreht worden ist.
Mhm.
Und da waren echt so zwei, drei Schauspieler, die halt nicht in dem Langfilm mitgemacht haben, die du aber kanntest.
Ah, okay.
Deswegen war das ganz witzig, dass du da auch ein paar bekannte Gesichter gesehen hast.
Ja, und das Drehbuch ist auch das, was Pedro Pascal zu dem Projekt geholt hat. Also er hat das gelesen, fand das sehr interessant. Hat auch viel damit zu tun, dass seine Figur hat so eine Shakespeare-Art zu sprechen. Der drückt sich extrem gewählt aus, spricht aber eben sehr altertümlich, auch was so die Satzstruktur angeht, ne, wie der Sätze baut und so. Und die Wörter, die er da eben so wählt, das war wohl im ursprünglichen Drehbuch noch einen Ticken krasser. So, das haben sie wohl ein bisschen runtergefahren. Aber dass der eben in so einem Zukunftsszenario, dass da ein so ein Typ ist, der sich ausdrückt, als würde er nur Shakespeare zitieren, so, das fand er halt geil.
Mhm.
Kann ich mir auch vorstellen, weil das ist natürlich eine Herausforderung, ne? So einen Text dann eben so zu bringen, dass er glaubwürdig nach deinem klingt. Kann ich gut verstehen. Ja, und irgendwie ist es eine geile Mischung hier, finde ich, weil dann hast du so ganz abgefahrene Mucke auch, die das Mädchen zwischendurch hört.
Ich habe in der Zwischenzeit mal ein Shakespeare-Zitat gesucht und habe hier Disco gefunden.
Der Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue!
Ja, genau
gewählte,
so.
Gewählte Shakespeare-Dialoge.
Drückt er sich aus, ja. Und dann kommt hier auch zu einem späteren Zeitpunkt, hab ich nachgeguckt, so ein lettischer Popsong aus den 70ern.
Ach krass. Die Musik war sowieso abgefahren.
Ja, eben, ne? Ja. Weil mir ist es auch total aufgefallen, wie abgedreht die Mucke ist. Und das ist.
Lettischer Popsong.
Ja, Mann.
Ja, teilweise kam es mir so vor, als wäre es so ein Chanson, aber ich konnte die Sprache auch nicht.
Ja, der vom Anfang, ja. Das ist so ein Chanson. Der ist auch eine Spur bekannter, aber eben das danach, was so völlig wild ist, war ein Song aus Lettland von 1970.
Jetzt. Siehst du, da habe ich versucht, die Sprache zu identifizieren, ohne Erfolg.
Ja.
Aus Lettland, okay.
Regie haben hier Christopher Caldwell und Sieg Earl geführt. Sieg Earl, der hat auch die Kamera gleichzeitig gemacht. Die beiden machen alles mehr oder weniger zusammen, weil die haben bisher zusammen 5, 6 Credits und das ist der einzige Langfilm, den die gemacht haben.
Mhm.
Aber die decken zu zweit halt auch dann sämtliche Departments ab. Und in meinen Augen funktioniert das. Ich mochte das. Ich finde es echt ein guter Film. Ja, wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Das ist ein kleiner, aber feiner Science-Fiction-Film mit viel Liebe gemacht und viel Herz. Also jetzt fand ich jetzt nicht weltbewegend. Also ist jetzt nicht der, ist das natürlich nicht der Science-Fiction-Bombast, den jetzt manche Fans vielleicht erwarten.
Ach so,
aber nee. Muss er ja auch nicht.
Nee, nee. Also weil das ist auch eine relativ kleine Geschichte, die hier erzählt wird.
Genau.
Ne? Und das aber eben natürlich im Rahmen, weil mit 4 Millionen kannst du halt auch kein Star Wars erzählen.
Funktioniert aber. Die Welt, die da gezeigt wird, ist wie gesagt, ist glaubhaft und die Schauspieler sind gut.
Ja.
Ich habe mir den gerne angeguckt.
Ja, ich auch. Geht 1 Stunde 40 Minuten, ist ab 12 freigegeben. Adventure und Drama steht noch mit im Genre.
Mhm.
Ja, dann verrate ich mal die Zahlen. Die sind überschaubar, wie ich finde, weil auf IMDb gibt es gerade mal 6,3.
Mhm.
Metascore ist bei 68, wobei das ist gar nicht schlecht, ne? Rotten Tomatoes von der Kritik 7 und vom Publikum 3,6. Letterboxd ist mit 3,3 am Start. So, und jetzt du.
Tja, wo bist du hier gelandet? Klingeln wir oder klingeln wir nicht? Mhm.
Schon wieder klingeln.
Na, ich sage eine 8.
7,5.
Wir klingeln.
Okay. Ja, geil.
Ich hätte gewünscht, dass wir nicht klingeln. Ich hätte lieber auf das Klingeln verzichtet und hätte die Nullerrunde gemacht. Ja, sind wir beide bei einer 7,5, das ist doch schön.
Ja, geil.
Alright.
Ja, deswegen danke, Finn. Das war ein cooler Film.
Ja.
Weißt du denn, wie es bei ihm ist? Ob er die schon gesehen hat?
Bei Finn, glaube ich, hat die Filme, glaube ich, gesehen, die er uns vorschlägt, aber.
Okay.
Kann dir nicht sagen, was dahinter steckt als Motivation. Bei manchen weiß ich ja, was die sich so dabei denken, wenn die sich so Filme vorstellen. Bei manchen weiß ich, okay, so hier unser Timo Weltenschreiner. Bei dem weiß ich zum Beispiel, dass das alles Herzfilme sind, dass es irgendwie Filme sind, die er mag oder die er früher in seiner Jugend die ihn geprägt haben oder für ihn der beste Gruselfilm oder der beste Science-Fiction-Film.
Ja, bei Hakan auch, ne?
Hakan auch, genau. Ja. Obwohl, diesen komischen Velociraptor oder so, den er uns jetzt vorgeschlagen hat, weiß ich nicht.
Ach so.
Was ich dabei gedacht habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Dennis ihn jetzt mittlerweile Kohle rüberschickt über PayPal.
Hat einen anderen Kurs eingeschlagen.
Der hat jetzt einen anderen Kurs eingeschlagen. So, wir mochten den echt mal ganz gerne, den Hakan, aber.
Ja, du Hakan, also.
Das ist, aber der arbeitet jetzt an einem neuen Image, das gefällt uns gar nicht. Alright. Wenn so eine Filme überhand nehmen im Lostop, ja, da werden wir kein Supporter-Special machen. Dann freuen wir uns, wenn wir einen losziehen und das ist nicht der schwarze Peter, so, weißt du, dann. Ja, noch davon gekommen. Da werden wir den Teufel tun, anstatt 10 Filme aus dem Lostop zu ziehen.
Ja, genau.
Alright, weiter geht's. Und der nächste Film ist ein Kandidat, ja, der hat schon sehr, sehr schwer gehabt bei mir. Also der hat mich herausgefordert. Reden wir mal über Krabat.
Oh ja.
Jascha, relativ neuer Supporter, aka Wumbo übrigens auch, wie er genannt wird mit Spitznamen. Der ist seit 3 Monaten Supporter.
Wie wird er genannt?
Wumbo.
Wumbo.
Ist sein Spitzname.
Okay.
Der ist seit 3 Monaten Supporter. Wir haben im 2. Monat gleich seinen Film gezogen. Also der hat eine sehr, sehr gute Quote. Ist auf jeden Fall das Gegenteil von Classic Dave, der hier seit 2 Jahren Filme reinschmeißt und den wir nicht einmal gezogen haben.
Mhm.
Insofern hat Jascha hier gleich seinen Film rezensiert bekommen nach 2-3 Monaten. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich bin derjenige, der den Film gekriegt hat, weil du hast ihn ja gezogen für mich.
Ja.
Und es war eine Herausforderung, weil erstens bin ich kein Fan von deutschen Filmen. Das wissen wir ja hier.
Mhm.
Zweitens spielen hier 2 Schauspieler mit, die ich grundsätzlich immer verwechsel. Und die spielen auch noch im gleichen Film mit. Drittens spielt auch noch ein Schauspieler mit, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und viertens ist der Titelsong von dem Film dieser komische Allein-Allein-Song vom Polarkreis. Wie hieß denn die Polarkreis 18?
Aber läuft nur im Outro, ne?
Läuft nur im Outro, Alter.
Ja, da habe ich auch, dachte ich auch, what the fuck?
Aber als das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es der Titelsong von dem Film ist, weil den Song habe ich damals schon gehasst, als der in den Charts auf und runter lief.
Ich hasse ihn immer noch.
Ja. Das einzig Gute ist, dass sich die Band mittlerweile aufgelöst hat. Das ist auf jeden Fall, das ist die gute Nachricht. Also die gibt's nicht mehr.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Erläutere mal, wer sind die beiden Schauspieler, die du immer verwechselst?
Ja, jetzt greife ich schon vorweg in die Besetzung, aber ich verwechsel grundsätzlich Robert Stadlober mit David Cross ständig.
Die beiden?
Wenn du so Fotos zeigen würdest und du würdest ein Foto nach dem anderen zeigen, ich könnte nicht zuhören, okay, das ist David Cross und das ist Robert Stadlober. Und jetzt spielen die sogar an demselben Film mit. Was mich natürlich ein bisschen die beiden auseinanderhalten ließ, weil der Charakter ja so ein bisschen anders ist und der eine ist der Hauptcharakter und deswegen wusste ich, okay, das ist David Cross.
Okay.
Aber ansonsten...
Wow, die beiden verwechselst du?
Total.
Immer. Okay, krass. So, und wer ist der Schauspieler, den du gar nicht leiden kannst?
Ja, das ist ja jetzt wohl kein Geheimnis.
Ach so, Daniel Brühl.
Ja, das ist ja wohl kein Geheimnis, dass ich Daniel Brühl überhaupt nicht mag. Und dass ich den nur in Rush gut fand. Wirklich ausschließlich nur in Rush fand ich den gut.
Ja.
Und ich habe 20 Filme mit ihm gesehen. Und der hat schon Filme versaut, wo er aufgetaucht ist.
Ja.
Ja, der spielt ja auch mit. Also alles so Besetzung bis deutscher Film und so, das stand alles nicht unter einem guten Stern. Insofern gucken wir mal, was hier passiert.
Ja, aber ganz ehrlich, aus heutiger Sicht ist dieser Film für deutsche Verhältnisse ganz schön krass besetzt.
Ja, definitiv. Also da haben einige Karriere gemacht, waren damals schon berühmte Namen. Und was ich auch erstaunlich finde, ist, dass man so einen Genrefilm letztendlich in Deutschland dreht. Also es ist ja so ein Fantasy-Märchen.
Ja, aber eben, ich glaube, das ist der Punkt genau, dass du mit dem Märchenaspekt halt durchkommst.
Ja, das stimmt.
Weil solche Filme gab es schon immer wieder mal. Und mitunter auch sehr erfolgreich. Also.
Ja, aber ist jetzt nicht das größte Genre in Deutschland, also.
Nee, aber weil dann ist es auch, also ich weiß gar nicht, was der jetzt für eine Freigabe hat, aber.
12.
Ja, siehst du, manchmal sind es dann halt auch so Kinderfilme und so, weil das ist ja schon, der Film lässt sich ja nie wirklich vergessen, dass es ein Märchen ist.
Ja gut, aber wenn du jetzt so Catweasel oder sowas mit dazu nimmst in diese Riege, dann sind das doch eher lustige Filme. Also hier hast du ja wirklich hier hast du schon so ein düsteres Thema, was so ein.
Das stimmt.
Deswegen, also ich fand die Tonalität schon sehr ungewöhnlich für einen deutschen Film, aber kann schon sein, dass irgendwas in der Richtung schon gedreht worden ist.
Mhm.
Marco Kreuzpeitner hat die Regie geführt.
Mhm.
Das ist der Creator von Beat unter anderem und der Regisseur von Sommersturm. Den dürfte man vielleicht mal gesehen haben, den einen oder anderen. Der eine oder andere Fan von deutschen Filmen. Und das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Michael Gutmann. Das ist der Autor von Crazy. Auch mal wieder den Stadtlober in der Hauptrolle, oder? Oder war es David Cross?
Nein, aber ich wollte gerade sagen, also da erkennst du doch hoffentlich, dass das Stadtlober war.
Das ist halt die Frage. Ich weiß, dass er die Hauptrolle
spielt. Allein schon aufgrund des Altersunterschieds. Der Stadtlober ist viel älter als David
Cross. Das sind beides so einen komischen blonden Eierköpfe. Ich weiß nicht, ich könnte nicht unterscheiden. Tut mir leid.
Oh Mann, Alter. Hör mal auf, ey.
Ja, ey, ich weiß. Deutsche Schauspielkollegen.
Kannst du jetzt hier nicht komplette Schauspiellandschaft in Deutschland dissen, Alter?
Nein, das ist ja nicht despektierlich gemeint.
Krieg ich echt Probleme.
Das heißt ja einfach nur, dass ich euch verwechsel. Entschuldigung, ihr mögt nette Jungs sein, aber ich verwechsel euch. Ihr seid einfach zu ähnlich vom Typ. Ja. Da bin ich vielleicht gesichtsblind, was deutsche blonde Schauspieler angeht, kann auch
sein. Nee, aber der Witz ist, mir geht es ja auch mit manchen Leuten so, dass ich die permanent verwechsel.
Ach so?
Also hatten wir doch schon mal. Oder es gibt einfach Leute, da bleibt das Gesicht nicht so ganz hängen wie halt bei irgendwelchen anderen.
Ja, ja, stimmt. Aber jeder hat da so andere,
ja, voll.
Andere Charaktere auf jeden Fall. Ja, bei mir sind es die beiden. Das ist meine Achillesferse. Krabbert ist...
Das ist eben lustig, sorry.
Findest du lustig, ja.
Voll.
Krabbert ist nur, vor allen Dingen habe ich gedacht, wenn ich dir sage, dass ich zwei Schauspieler aus der Riege immer verwechsel, dachte ich, okay, du weißt sofort, ich rede von David Cross und Stadtlober. Cross und Stadtlober.
Nee, Alter, echt nicht.
Okay, wie krass.
Nein, also wenn du jetzt Tom Lass und Tom Lascia verwechselt hättest, da hätte ich noch gesagt, okay, die haben beide recht hervorstehende Augen, sagt er hervorstehend, wie sagen das? Sehr präsente Augen halt.
Ja, Glubschaugen halt.
Naja, das geht schon zu weit.
Ach, das geht wieder zu weit, okay.
Ja, eben, also darüber hätte ich das irgendwie verstanden. Aber Alter, Cross und Stadlober, what?
Findest du nicht?
Nee.
Ja, jede Rolle und so weiter, die der eine gespielt hat, kann auch der andere irgendwie.
Echt nicht. Hätte, wie gesagt, geht allein schon aufgrund des Altersunterschieds.
So weit sind die nicht auseinander.
Also
Stadlober ist ein paar Jahre älter.
Mindestens 10 Jahre.
10 Jahre soll der älter sein.
Ey, also das gucke ich jetzt nach, Alter.
Na, dann google das mal.
Ich dachte, der Stadlober ist so ein bisschen, geht so in Richtung meines Jahrgangs, während Cross auf jeden Fall viel jünger ist, Alter.
Okay, ich kann mich täuschen, aber kannst ja mal checken.
Ja.
Na gut. Krabbert ist eine Buchvorlage von Ottfried Preußler. Von dem ist unter anderem das kleine Gespenst, die kleine Hexe, der kleine Räuber Hotzenplotz, auch von ihm. Der kleine Wassermann. Warum hat er bei Bräuber Hotzplotz kein kleines
Wort? Das kleine Arschloch auch von ihm.
Das kleine Arschloch. Das kleine Arschloch.
Ja, ich weiß natürlich von mir, das kleine Arschloch. Das hätte so schön gepasst.
Das kleine Arschloch von Ottfried Preußler.
Mhm.
Aber ich bin echt erstaunt gewesen, als ich bei der Recherche gelesen habe, dass Ottfried Preußler Kreuzpeitner angerufen hat und ihm gratuliert hat zu dem Film und gesagt hat, wie toll es ist, dass er viele Charaktere und so und den Geist und den viel von seinem Buch in seinem Film gesehen hat, wo ich dachte, wie, der hat ihn angerufen? Weil in meiner Vorstellung hat er vor 300 Jahren irgendwie diese Bücher geschrieben. Räuber Hotzenplotz und Das kleine Gespenst und Co. Und war voll überrascht, dass der 2013 halt erst verstorben ist und dass der noch am Leben war, als dieser Film rausgekommen ist. Weil, also ich dachte, Preußler war eine ganz andere Generation, dass der irgendwie Anfang 20. Jahrhunderts oder so gelebt hat.
Hätte ich auch gedacht, ja.
Ja, da habe ich wieder was gelernt.
So, ich habe es recherchiert.
Na, wie sieht's aus?
Stadlober ist Jahrgang 82 und Cross ist Jahrgang 90.
8 Jahre dazwischen, okay. Ja, gut.
Ja, also die sind schon echt eine ganze Ecke auseinander.
Aber ja.
Ja, du, also.
8 Jahre, ja. Kann man schon trotzdem verwechseln. Ist ein ähnlicher Typ, finde ich.
Ey, Alter, das nächste Mal verwechselst du Helen Mirren und Kate Beckinsale, oder was?
Genau, da liegen auch 8 Jahre dazu.
Ja, eben, bis kurz
jetzt
davor.
Jetzt rundest du genauso auf wie ich auf, Brunner.
Ja, eben, siehst du, das war, wir wollten noch Rollen tauschen heute, so, was
stimmt,
denn los,
ja,
Mann?
Stimmt, ja. Jetzt bin ich aber kurz in meine Rolle gerutscht mit meiner Abwatsche der kompletten deutschen Filmlandschaft.
Das stimmt wohl, ja. Ja, ich hätte natürlich nicht so über diesen Film gesprochen.
Nee, da bin ich jetzt nicht in Lies Perspektive. Ja.
Nee, weil also erst recht, Beat mochte ich halt wirklich gerne so und allein deswegen hat Herr Kreuzpeintner bei mir echt einen Stein im Brett.
Hm? Ich habe halt wenig gesehen von ihm, also Beat habe ich gesehen. Aber sonst die anderen Filme von ihm, aber ich weiß, dass die teilweise gut bewertet sind. Also Sommersturm und so ist ja auch relativ gut angesehen.
Ja, ja, der hat da schon von der Kritik halt auch eine Menge Lob kassiert.
Mhm.
Was diesen Film angeht, weiß ich nicht.
Ja, werden wir gleich sehen. Ich würde mal erstmal über die Story berichten. Wir sind im Jahre 1646, wir sind in der schönen Lausitz. Und der 30-jährige Krieg ist in den Endzügen.
Warum ist die Lausitz jetzt schön, Alter?
Willst du jetzt die Lausitz runtermachen?
Du hast gerade noch erzählt, nein, aber du hast gerade noch erzählt, was das für ein düsterer Film ist. Jetzt sind wir in der schönen Lausitz.
Ja, na, die Lausitz ist aber trotzdem schön, auch wenn das Szenario düster ist.
Okay.
Ja? Der 30-jährige Krieg ist in den Endzügen und der 14-jährige Waisenjunge Krabbert, der wird gespielt von David Cross. Unser Mann in Hollywood. Ja. Der Vorleser mit Kate Winslet.
Mhm.
Zieht so mit zwei anderen Boys, zwei, drei anderen Boys, betteln durch die Stadt und singen so ein bisschen von Stadt zu Stadt und erbetteln sich da so ihr Geld. Und der wird nachts von Albträumen gequält, von irgendwelchen Raben und seltsamen Bildern. Und diese seltsame Magie dieser Raben, die ihn in seinen Träumen verfolgt, führt ihn eines Nachts zu einer Mühle. Und in dieser Mühle wird er aufgenommen von einem sogenannten Meister, der darin haust. Der wird gespielt von Christian Redl. Und dieser Meister erweist sich bald als dunkler Zauberer. Und der bringt seinen Zauberlehrling, weil unser Krabbert ist nicht der Einzige, der in dieser Mühle dann wohnt, bringt sein Zauberlehrling auch seine schwarze Magie bei im Laufe des Films. Aber es herrschen strenge Regeln. Der sagt halt von vornherein, pass auf, du kriegst hier von mir, du wirst versorgt, du kriegst Essen, du musst dafür natürlich arbeiten, du musst die Mühle am Laufen halten. Es gibt aber auch Regeln, dass er zum Beispiel nicht die Mühle verlassen darf, sondern dass er sich immer in der Mühle oder im Umkreis aufhalten soll, es sei denn, er kriegt eine andere Anweisung von seinem Meister.
Mhm.
Und noch so zwei, drei andere Regeln, die er befolgen muss. Und dann lernt er halt die Bewohner der Mühle kennen, die halt sehr verschiedene Charaktere sind, die sich da zusammengefunden haben. Und da ist zum Beispiel auch Robert Stadtlober dabei, da ist Hanno Koffler dabei, den kenne ich zum Beispiel aus Beat. Charlie Hübner ist dabei. Tom Lashiha, den kennen viele, ist unser Mann aus Hollywood, Mann in Hollywood, den kennen viele aus Game of Thrones. Ja?
Ja.
Jemand möge mir einen Namen nennen. Den hat man definitiv gesehen. Dann Daniel Brühl, unser Mann in Hollywood, ist auch am Start. Auch kein großer Freund von mir, was so den Film angeht.
Kein großer Freund von dir, das wissen wir noch nicht.
Naja, und in den Nebenrollen haben wir noch Anna Thalbach und Paula Kallenberg, die definitiv auch ein Begriff sind mittlerweile in der deutschen Landschaft.
Ja, die mag ich ja sehr.
Die magst du?
Ja, ich habe die schon oft angespielt.
Ah, super. Cool. Ja, ich habe sogar mal einen Film mit ihr gesehen, wo sie so eine Krebspatientin spielt.
Okay.
Der lief mal in der Sneak Preview. Da habe ich das Gesicht schon mal gesehen.
Ja, die hat schon eine Menge gemacht.
Ja, und Krabbert wurde in Rumänien und Deutschland gedreht. Hat 9 Millionen Boxoffice gemacht, also lief okay im Kino. Ich habe jetzt nicht gefunden, wie viel Budget er hatte.
Wie viel Boxoffice?
9 Millionen Boxoffice hat er gehabt.
Ja, das ist aber für deutsche Verhältnisse schon ganz gut.
Ja, denke ich auch. Der wird schon ein bisschen was eingebracht haben. Ja. Du hast ihn jetzt auch angeguckt und du kanntest ihn nicht. Für dich war es das erste Mal, ja?
Doch, ich kannte den schon.
Ach, du hast ihn schon gesehen?
Ja.
Okay.
Aber ich habe den trotzdem nochmal angeguckt, weil das war wirklich, ich wusste nichts mehr drüber, es ist abgefahren. Also echt? Ist mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben.
Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
Nee.
Ich habe so ein ähnliches Problem wie bei Daniel Isn't Real. Ich habe das Gefühl, dass der Film für eine jüngere Generation besser funktionieren würde als bei mir.
Habe ich auch gedacht, ja.
Weil als deutscher Fantasyfilm für so ein 10-jähriges Mädel oder für so einen Familiensonntag, wenn man so mit seinen beiden Kindern reingeht, zwar ein bisschen düster, aber schon fantasievoll, könnte der funktionieren. Aber für einen Erwachsenen ist das ein bisschen durchwachsen hier, was ich hier gesehen habe. Er ist definitiv ein Tick zu lang, mit 120 Minuten.
Mhm.
Er ist, was das CGI angeht, sehr durchwachsen.
Das fand ich halt auch. Ich finde, manche CGI-Momente funktionieren ganz gut und andere sind echt grausam. Das ist halt wahrscheinlich einfach fürs Budget viel zu CGI-lastig.
Ja, eben. Das ist wieder so ein Film, wo man gesagt hat, man mutet sich an, dass man das schon irgendwie stemmen wird mit der vorhandenen Technik und der vorhandenen CGI. Das Ergebnis ist dann wieder so, dass du definitiv die Spezialeffekte ausmachen. Du machst sie sofort aus als solche.
Ja.
Das ist zum Beispiel nicht so cool.
Ja.
Also du siehst halt, das ist ein CGI-Rabe, der da langfliegt und so. Und das ist dann nicht so geil. Wenn sich die Raben aber wieder zurückverwandeln in die menschlichen Gestalten, das sieht schon wieder nicht schlecht aus, finde ich. Also das haben wir zum Beispiel ganz gut gemacht. Also ist auf jeden Fall durchwachsen so. Von geht so bis ganz gute Effekte ist da alles dabei. Ja, das ist so ein Film, was soll ich sagen, der ist okay. Am Ende. So als Fazit. Das ist jetzt nicht der Film, der mich überzeugen wird jetzt, dass ich deutsche Filme jetzt doch geil finde. Und das ist aber auch nicht der Film, wo ich sage, sämtliche deutschen Filme sind scheiße. Sondern der ist irgendwo dazwischen so, dass ich sage, wäre ich eine Nummer jünger oder würde ins Kino gehen, hätte den damals gesehen, irgendwie als 10-, 12-Jähriger, wäre das vielleicht ein ganz cooles Kinoerlebnis gewesen, aber so im Jahre 2021 ist Krawat jetzt nicht mehr so, haut mich jetzt nicht so richtig vom Hocker.
Mhm.
Da wäre ich beim Fazit.
Kann ich gut verstehen, ja.
Ja?
Ja, also mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, dass mir haben sie es an manchen Stellen halt echt schwer gemacht, dieses Szenario so rundum zu glauben mit diesem Lehrling, weißt du, dass die da alle eingepfercht sind. Und was sie schon gut hinbekommen haben, ist diese Alternativlosigkeit zu erzählen, dass die halt gezwungen sind, weil sie dort irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen kriegen und dafür halt im Grunde versklavt sind.
Ja, aber teilweise geht's denen ja besser als zuvor. Also Daniel Brühl versucht ja David Cross zum Beispiel zu warnen, also seine Rolle,
ja,
an einer Stelle zu warnen, zu sagen, ey, der soll hier abhauen, so, weißt du, du kannst jetzt gehen, so.
Ja.
Und er sagt, nee, ich bin hier zum ersten Mal, habe ich hier Freunde, weißt du, und habe Leute um mich rum, die mich verstehen und mit denen ich zu tun habe, und der ist dann normal sein Leben lang einsam gewesen.
Ja, das meine ich.
Für ihn ist es ja ein Aufstieg.
Die kriegen das ganz gut erklärt, warum die überhaupt da bleiben, weißt du, dann oftmals habe ich in so einem Szenario dann auch das Problem, dass ich mir denke, ey, warum gehen die nicht einfach?
Ja.
Weißt du, so, aber hier ist das, finde ich, ganz gut erzählt. Aber dann mit dieser Frequenz, wo es dann darum geht, dass da auch manchmal Leute ausgetauscht werden, ohne jetzt zu viel zu verraten, da finde ich es dann eben manchmal komisch, was so die Altersunterschiede von den beteiligten Leuten angeht, weißt du, weil Alter, so ein Charlie Hübner ist halt einfach deutlich älter als so ein David Cross oder eben auch als andere Beteiligten.
Ja.
Und das ist mir dann eben in manchen Momenten so ein bisschen blöd aufgefallen, und dann habe ich mich auch da wieder an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwer getan mit, was so das Schauspiel angeht.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ähnlich wie die CGI-Effekt. Das ist mal gut und mal nicht so gut.
Ja, und
also
da
Leute,
ist
wie,
aber
Leute wie Anna Thalbach zum Beispiel habe ich noch nie schlecht gesehen, so in einem Film. Das ist halt wirklich kommt da wirklich auch eine große Schauspielfamilie, aber so andere.
Ja, aber ich finde nicht, dass sie hier negativ auffällt.
Nee, meine ich ja. Die habe ich jetzt positiv hervorgehoben. Weil
auch
ich sage,
mir ist auch ein Daniel Brühl nicht negativ aufgefallen.
Ja. Ist weit entfernt von seiner Rush.
Ja, gut. Ne, das ist halt aber auch die Rolle so. Nee, da waren schon andere Leute, aber ja.
David Cross war aber ganz gut.
Ja,
der hat das okay gespielt.
Ja, aber ich finde auch da wieder sieht man halt, ne, du kannst nicht, nur weil man mal eine Sache gut gespielt hat, heißt es das nicht, dass du alles andere zwangsläufig auch auf dem Level spielst. So, es ist schon auch immer eine Frage von Stoff und wie du damit umgehst und so. Und aber alles in allem, ja, bin ich da bei dir. Der ist auf jeden Fall okay. Ich glaube auch, dass der für eine sehr viel jüngere Zielgruppe sehr viel besser funktioniert.
Ja.
Klar. Und ja, ist ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt schon. Ja,
ja, ein bisschen ist in die Jahre gekommen, finde ich auch. Aber das ist jetzt keine komplette Zeitverschwendung. Also ist jetzt auch, wie gesagt, ich habe mir jetzt die 120 Minuten angeguckt, wird nicht mein Lieblingsfilm, und der wird wahrscheinlich auch nicht in meiner Sammlung landen. Aber so, der ist auch nicht scheiße, so, weißt du? Sondern ist, wie du sagst, der funktioniert wahrscheinlich für eine jüngere Zielgruppe.
Mhm.
Oder wenn man sich da so ein bisschen reinversetzt, oder wenn man Fan ist von diesen düsteren Märchen. Man merkt schon, dass es ganz auf so einer Volkssage oder auf so einer bestehenden Legende beruht, glaube ich, aus dem Sorbischen. Diese Krawat-Story. Und daraus halt einen Film zu machen, ist grundsätzlich eine ganz coole Idee. Wie fandst du Christian Redl als dunkler Magier?
Den fand ich gut.
Okay.
Also, da, wie gesagt, mir sind andere Leute aufgefallen.
Mhm. Jetzt aber von dir Rundumschlag jetzt.
Was?
Jetzt aber.
Look at my shit.
Jetzt von dir aber Rundumschlag. Jetzt wollen wir Namen hören so. Wen fandst du richtig schlecht? Wer sollte nie wieder einen Film drehen in Deutschland?
Ganz bestimmt werde ich jetzt hier Kollegen diskreditieren. Nee.
Macht er nicht.
Nein, nein.
Wie viel Prozent, der Leute waren denn scheiße in dem Film von der Besetzung?
Nee, ich fand auch niemanden durchgehend scheiße. Es war halt einfach nur so, bei manchen Szenen, manche Szenen sind halt einfach schwächer als andere. Das ist, liegt aber halt auch in der Natur der Sache.
Naja, gut.
Also es wäre jetzt hier echt mal interessant gewesen, zu erfahren, was sie für ein Budget hatten.
Mhm. Ja, das wäre interessant gewesen. Aber das ist wahrscheinlich einer der Filme, wo, egal wer diesen Film angeboten kriegt, dann auch nicht Nein sagt. Also Daniel Brühl hat nicht mal das Drehbuch gelesen. Der wusste so ein bisschen von der Besetzung und der wusste, wer den Film inszeniert und hat dann blind zugesagt. Das hat er, glaube ich, also laut seiner eigenen Aussage hat er das nur für Krawat gemacht.
Okay, krass.
Und,
ja, dann hat er wahrscheinlich das Ursprungsmaterial gekannt.
Wahrscheinlich, ja. Aber das ist so ein Ding, wenn man dir jetzt Drehbuch schicken würde, weißt du, so ein düsteres Fantasy-Märchen aus Deutschland, du siehst die Besetzung, du siehst Daniel Brühl macht mit, David Cross, Stadtlober.
Logisch macht man damit.
Also das ist schon klar. Sieht auf Papier sehr gut aus.
Ja, zumal das muss ja auch Spaß machen, sowas zu drehen.
Ja, genau.
Ich finde auch, was das Production Value angeht, der kommt ja nicht billig daher.
Nee, das auf keinen Fall. Aber er war, ja, er ist ein bisschen, also obwohl er schon 2008 ist, ja noch nicht so lange her, aber er wirkt ein bisschen verstaubt.
Mhm.
Das stimmt. Der ist nicht so gut mitgegangen, was jetzt die heutige Technik angeht und die heutige CGI.
Ja.
Aber es ist auch eine Budgetfrage, wie du so schön sagst.
Naja.
Na gut, Punkte für Krabat, da gibt's nicht allzu viel. IMDb ist bei einer 6,1. Metascore, Rotten Tomatoes, Kritikerbewertung gibt's nicht. Aber von Rotten Tomatoes habe ich eine Audience-Bewertung gefunden, die ist bei 3,2. Und Letterboxd 2,6.
2,6.
Mhm.
Ah, schwierig. Wo bist du hier gelandet?
Oh, ganz wichtig. Eine Sache, die ich vergessen habe und fast schon zum zweiten Mal vergesse. Der Erzähler ist der große Otto Sander, der hier mit seiner Märchenstimme durchs Programm führt. Und er ist auch der Erzähler, der durch Werner gekotzt wird, später führt.
Oh.
Das heißt, auch da erzählt er so ein bisschen so, weißt du, wie in so einem Märchen erzählt er von dem König, der gekürt wurde und so. Das ist natürlich Otto Sander, der bei dem Werner-Film da den Erzähler spricht und hier auch bei Krawat. Insofern habe ich eine gute Gelegenheit, das nochmal nachzureichen, diese Information.
Wunderbar.
Gekotzt wird später. Genau der. Vielleicht kriegen wir das in die Intro nochmal eingebaut.
Was ist das?
Bis hier gekotzt wird später.
Ja. Stimmt.
Ja, also nee, beim Kotzen sind wir nicht. Also gekotzt wird später.
Ach,
so schlecht,
fuck,
so weit unten bin ich nicht bei dem Film.
Ich schwanke zwischen 5 und 6.
Mhm. Da sind wir wieder bei Glas halb voll, Glas halb leer.
Ja, aber ich bin ja so schlecht gefahren in letzter Zeit mit der optimistischen Variante. Deswegen. Gibt's hier eigentlich? Nee, ich sag 5,5.
Eine 6.
Oh, fuck.
Es ist die optimistische Variante.
Oh Mann, das gibt's doch nicht.
Wie unberechenbar ich bin.
Da freut er sich. Guck mal, wie unberechenbar ich bin. Ah, Mann. Ja, okay, aber geil, können wir klingeln.
Ach, klingeln wir?
Ja.
Sind wir beide bei 6.
Bin ich bei dir.
Sehr harmonische Episode hier.
Schlimm.
Ja. Alter, wir sind eingestiegen mit dem Klingeln für Riders of Justice. Wir haben bei Prospect geklingelt und wir klingeln bei Krabat. Das ist krass.
Mhm.
Nur bei Daniel Isn't Real haben wir eine kleine Diskrepanz. Das ist nicht schlecht.
Ja gut, aber das war es jetzt auch mit Klingeln, weil den Rest hast du ja nicht gesehen. Achso, wobei, warte, nee, Quatsch, natürlich, wir können ja noch potenziell bei deinem letzten Film klingeln.
Ja, und bei King Kong können wir theoretisch auch klingeln, weil
stimmt,
den habe ich jetzt zwar nicht frisch aufgeholt, aber ich kenne ihn zumindest.
Und da hast du aber auch hast du auch Punkte vergeben, ja?
Ja, habe ich.
Okay. Ja, aber erstmal kommen wir zu Hatari.
Mhm.
Aus dem Jahr 1962.
Schöne Grüße an Rico.
Alter, guck doch mal, also wirklich, auch dieser Film ist von Finn.
Ja und, ich kann auch trotzdem Rico grüßen zwischendurch, oder was? Ja, ich weiß, der ist von Finn, deswegen. Es war Satire, mein Freund, Satire.
Mhm. Ja, gut, funktioniert. Gott, I guess. You trying to be funny
again? Das ist ja nicht mein Humor. Ich versuche ja witzig zu sein wie du. Ich bin doch jetzt du heute.
Ach so.
Deswegen klappen die Witze nicht so gut.
Ach, siehst du, ich finde nicht mal meinen eigenen Humor witzig, Alter. Da sind wir schon.
Der war nicht schlecht.
Oh Gott.
Ich finde nicht mal meinen eigenen Humor witzig.
Der
ist echt nicht schlecht.
Aber jetzt fällt mir gerade mal auf, Alter, Prospect und Hatari, da sehe ich erstmal keine große Schnittmenge.
Das gefällt uns grundsätzlich.
Ja, Finn ist offenbar auch breit aufgestellt.
Mhm. Aber es ist also ein richtiger Klassiker, ist eher ungewöhnlich für ihn, glaube ich. Von ihm kamen so Sachen wie Oldboy und so, weißt du, also schon eher jüngere Filmgeschichte.
Ja.
Hatari ist schon, bricht ein bisschen aus.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob der bei ihm irgendwie einen besonderen Platz im Herzen hat, weil das ist zweifelsohne ein interessanter Film.
Mhm.
Aber ich hab den durchwachsen aufgenommen. Das war schon ein ziemlicher Ritt.
Ja, dann klär uns auf.
Aber auch wortwörtlich, weil dieses Werk geht 2 Stunden und 37 Minuten.
Alter.
Da kriegt man also einiges geboten in der Zeit. Hatari, wie ich gesagt habe, im Original mit Ausrufezeichen auf Deutsch nicht.
Mhm.
Warum auch immer.
Bad Milo. Hatari.
Ja, ja eben.
Hatari.
Ja, ich glaube, es heißt tatsächlich Hatari, weil die sagen das auch ein, zwei Mal im Film, das heißt Gefahr auf Swahili.
Okay, Gefahr heißt es. Ja gut, dann macht das Ausrufezeichen Sinn.
Ja, ja, eben.
Wegen Danger.
Deswegen ist jetzt auch wieder die Frage, warum sie es auf Deutsch weggelassen haben. Keine Ahnung. Ab 12 freigegeben und auch hier ist genremäßig mal eine Menge auf der Liste. Action, Adventure, Comedy, Drama, Romance. Für jeden was dabei.
Allerdings.
Ja.
Das ist bei mir, weiß nicht, bei mir kommt es irgendwie nicht so positiv an, wenn da zu viele Genres bei sind. Das landet immer so ein bisschen bei unausgegoren, finde ich.
Ja, das vor allem auf die Lauflänge, ne? Das ist aber schon, also hättest du sofort gemerkt, wenn du ihn geguckt hättest, das ist einer von diesen klassischen Abenteuerfilmen, wo halt einfach immer wieder eine Menge Stuff passiert und dann ist zwischendurch was Lustiges und natürlich gibt's aber auch noch einen Love Interest und bisschen gesungen wird dann auch noch und so.
Gesungen wird auch, okay.
Ja, also ganz vereinzelt. Das ist jetzt hier überhaupt keine Musical-Nummer oder so, da tanzt auch niemand, aber ja, da packt dann halt mal einer irgendwie irgendein Instrument aus.
Schade, ich habe mich gerade gefreut, dass der Marshall mit einem Löwen vielleicht eine Tanznummer hinlegt.
Nee, pass auf, es geht in diesem Film von Howard Hawks übrigens. Der hat schon Eldorado und Rio Bravo und sowas gemacht. War für Sergeant York sogar Oscar nominiert.
Mhm.
Der hat diesen Film inszeniert. Geschrieben hat das Ganze Lee Brackett.
War nicht Howard Hawks auch derjenige, die Spur des Falken?
Die Spur des Falken? War der auch von Howard Hawks?
Ist der nicht von, ist das nicht ein Hawks-Film?
Tja, da fragst du jetzt was. Müsstest du nachgucken.
Ich guck mal nach.
Ja, ist geil, ne? Das ist schon wieder
deine Rezension,
ein paar Monate her, dass ich über den gesprochen habe. Aber nee, Alter, das war doch nicht von Howard Hawks.
Ich check das mal.
Ja, mach mal. Aber der hat, aufgrund der Filme, die ich eben genannt habe, hat der natürlich schon den einen oder anderen Film mit John Wayne gemacht.
Mhm.
Und der spielt hier, ganz untypisch, nicht in einem Western, trotzdem die Hauptrolle.
Nee, es war John Huston.
John Huston war das, okay. Ja, nochmal zur Autorin Lee Brackett. Hat auch Empire Strikes Back geschrieben und auch Rio Bravo, deswegen nicht die erste Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Harry Kernitz, dieser Herr, hat immerhin Witness for the Prosecution geschrieben, den ich ja groß fand. Ja. Und auch A Shot in the Dark, den ich ja auch geil fand.
Oh, Peter Sellers.
Ja. Deswegen also auf dem Papier erstmal gute Voraussetzungen. Es geht um Sean Mercer und dieser Typ, gespielt von John Wayne, der leitet so ein Unternehmen in Ostafrika. Genauer Arusha in Tansania. Tansania hieß bis 64 noch Tanganyika, weil es bis 61 noch britische Kolonie war. Und deswegen steht am Anfang auch noch, siehst du so einen Text, wo sie sich bedanken bei der beim Land Tanganyika und dem Park von wegen der Betreuung der Tiere, die hier im Film vorkommen und die Unterstützung. Jetzt ist es so, dass das Land im Norden an Kenia angrenzt, also nur, dass du so eine ungefähre Vorstellung hast, ne? Ostafrika und im Norden grenzt es an Kenia an und die sind also ziemlich wirklich eben nirgendwo so, da ist sehr viel Steppe.
Mhm.
Und er hat dort so ein Unternehmen mit so einem Anwesen und mit seinem Team fängt er dann Tiere für Zoos ein. Der bekommt Aufträge weltweit von irgendwelchen Zoos und dann heißt es, wir brauchen 3 Zebras und eine Giraffe und dann fährt er los und fängt diese Tiere ein. Da geht natürlich mein grundsätzliches Problem schon mal los.
Kein guter Job.
Das ist für mich natürlich der totale Antichrist, wenn es um Berufe geht, Alter. Ich meine, was ein Scheiß. Aber gut, das ist sein Job und ich glaube, 62 war das natürlich auch noch nicht so wirklich groß mit dem Tierschutz.
Das ist richtig.
Dazu später mehr. Jetzt ist es so, dass zu Beginn wird dann so eine Situation etabliert, wo die einen Nashorn einfangen wollen. Da sind die mit 2 Jeeps unterwegs und preschen da lang neben dem Nashorn her und da habe ich auch sofort gedacht, okay, Alter, für die damalige Zeit kameramäßig krasser Scheiß. Weil das ist hier wirklich also beinahe Actionaufnahmen, so weil die halt wirklich neben dem Nashorn her im fahrenden Auto und du siehst es alles echt.
Mhm.
So, da hat man schon, kriegt man wirklich ein paar krasse Bilder. geboten. Im Übrigen war das auch die Oscar-Nominierung, die die bekommen haben für Cinematography Color. Damals war es ja noch unterteilt.
Mhm.
Aber das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Also weil, wie gesagt, bildmäßig kriegt man hier wirklich einiges geboten. Und dann versuchen die eben dieses Nashorn einzufangen. Und dabei geht einiges schief. Das ist eine relativ lange Sequenz. Wie gesagt, 2:37. Aber das hat zur Folge, dass die, weil diese Jeeps, die haben ja keine Türen, ne? So, die haben ja nur diese, das ist ja die Karosserie ist an der Stelle so eingelassen.
Mhm.
Und das Nashorn, das trifft den einen Typ und pierst ihm den Oberschenkel.
Ui.
So, das heißt, der ist verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Und das ist also riesen Tohuwabohu. Zwischenzeitlich hat sich ein Fotograf bei denen beworben, um das fotografisch festzuhalten für eine Geschichte. Und die haben da eingewilligt, weil das alles schon eine Weile her ist. Und als der Fotograf dann ankommt, stellen die fest, das ist eine Frau.
Mhm.
Und dann hat natürlich der konservative Sean Mercer erstmal so ein Problem damit, ne, weil da so eine junge Frau ankommt und die ist natürlich sehr schön anzuschauen, aber er sagt sich halt, hallo, wir machen hier Männerjobs und das ist alles total gefährlich und du kannst da, du bist eine Frau, hallo, wie willst du jetzt mit uns mit dem Jeep mitfahren oder was? Hallo, du bist eine Frau. Das ist also, nächstes Problem, Sexismus wird auch hier ganz groß geschrieben. Das ist, naja, nicht nur das eine Mal grenzwertig und natürlich lässt sich der gute Sean Mercer dann breitschlagen, weil die italienische Dame, die hier die Fotografin spielt, Elsa Martinelli, heißt die Schauspielerin, die spielt hier Anna Maria D'Alessandro, genannt Dallas, ne? Wegen D'Alessandro.
Verstehe.
Mhm. Die wurde so ein bisschen zu ihrer Zeit als die italienische Audrey Hepburn gehandelt. Und die ist, da wäre auch schon wieder eine Nominierung fällig gewesen, weil die ist denn der Love Interest von John Wayne.
Ach, diese Altersunterschied-Nominierung.
Ja.
Okay.
Deswegen nächstes Problem. Relativ absurder Altersabstand zwischen den Protagonisten, die sich hier verlieben sollen. Ja, und dann geht's im Grunde nicht wirklich noch um was, weil der Typ, der dann ins Krankenhaus ist, ne, der ist ja dann erstmal außer Betrieb, dann kommt ein neuer dazu, der wird erstmal von allen so ein bisschen angefeindet, dann stellt sich aber raus, der Typ ist ein Wahnsinnsschütze, deswegen sagt Sean Mercer natürlich, so einen können wir hier im Team gut brauchen, also darf er mitmachen, dann freunden die sich auch langsam so mit dem an und parallel hast du dann eben diese Liebesgeschichte zwischen Sean Mercer und Dallas. Und ansonsten geht's nicht wirklich um was.
Mhm. Dafür ist aber ganz schön lange dafür, dass es um nichts geht.
Eben. Also erstmal noch kurz zur Besetzung, weil das ist schon ganz cool, wer hier noch mitspielt. Hardy Krüger, der ist nämlich auch hier einer, der fest in der Truppe ist, spielt Kurt Müller.
Mhm.
Übrigens
Kurt Müller,
ey. Ja, Standardname auf jeden Fall, aber ich meine, wir kennen den aus Barry Lyndon und Co., also der war schon auch ein großer.
Klar.
Übrigens im Wedding geboren.
Ohne Scheiß.
Ja, Mann.
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Gebürtiger Weddinger.
Aber neben den Boateng-Brüdern noch ein paar Prominente hier und Kurt Krömer. Ja, Mann.
Hardy Krüger.
Hardy Krüger stößt noch dazu, das habe ich nicht gewusst.
Was? Ja, zu Hardy Krüger erzähle ich gleich noch was, weil das der hat diese Dreharbeiten ziemlich geil ausgenutzt.
Mhm.
Erzähl mal kurz noch was zur Besetzung. Es gibt hier noch eine Figur namens Pockets. Der ist so ein bisschen Comic Relief auch in der Figur, gespielt von Red Buttons. Der war ja mehr so Stand-Up-Comedian, hat aber dann eben auch wirklich einige Filme gedreht und war sogar einmal Oscar nominiert für Sayonara. Das war auch Brando, ne?
Sayonara. Kann ich dir nicht sagen.
Ich glaube schon. Ja, die Rolle sollte ursprünglich Peter Sellers spielen, kam dann nicht zustande. So, Elsa Martinelli habe ich schon erzählt und dann gibt's eben diesen Typ, der da neu dazukommt, der ist Franzose und heißt in der Figur Charles Moret. Kann Sean Mercer natürlich auch nicht sagen, weil der tut sich ja schon bei D'Alessandro schwierig.
Hm.
Deswegen Chips. Das ist halt auch so geil. Die Italienerin heißt Dallas, der Franzose heißt Chips, weil alles andere wäre zu viel verlangt. Dieser Herr wird gespielt von Gérard Blain. Dann gibt es noch den Typ, der am Anfang das Nashorn in den Oberschenkel kriegt. der wird aus irgendeinem Grund, der nicht erläutert wird, The Indian genannt. Der heißt also in den Credits übrigens vollständig Little Wolf, aka The Indian. Der hat schon, der Schauspieler Bruce Cabot, der hat dann auch viel mit John Wayne noch gemacht, so der war schon 33, war der, der hat damals den Driscoll gespielt in der 33er Version von King Kong.
Oh, okay.
Weil es ganz insofern interessant, weil wir heute auch noch zu King Kong kommen. Mhm. Und damals war der ein krasser Star und dann hatte der aber wohl auch Alkoholprobleme, es flachte so ein bisschen ab und dann war er aber in späteren Jahren, war er so der Go-To Sidekick von John Wayne. Mhm. Der hat also dann echt oft mit John Wayne zusammengearbeitet. Ja, und dann gibt's hier auch noch eine Figur, von der ich noch nichts erzählt habe. Das ist, der gehört eigentlich dieses Anwesen, weil ihr Vater das damals geführt hat und der ist dann aber zwischenzeitlich tot und sie hat das dann übernommen. Diese Dame, auch gespielt von einer Französin diesmal, Michelle Girardon, die spielt hier Brandy Delacour und darüber erzählen die dann auch ihren Akzent, dass die halt, da war dann wohl eine französische Mutter im Spiel oder sonst was, aber die erzählen halt, dass der gute Sean Mercer schon mit dem Vater dicke war und so und deswegen dürfen die da alles machen.
Aber schon international hier ein bisschen durchgewürfelt hier von Italien.
Ja, ja, total. Dann gibt's noch Valentin de Vargas, der spielt hier natürlich den spanischen Part. Also die sind, die wollen eben erzählen, ne, dass die aus aller Welt zusammenkommen, weil Sean Mercer natürlich der Beste ist in seinem Job. Ja, aber Alter, der Film war krass erfolgreich. Der war sogar, das war der finanziell erfolgreichste Film von Paramount im Jahr 62. Insgesamt der 8 erfolgreichste. Hat 6,5 Millionen gekostet und hat 14 eingespielt.
Wow.
Und das jetzt auch nur in USA und Kanada. Also
der war inflationsbereinigt auf jeden Fall eine richtig große Spanne heute. Wenn man das umrechnen würde auf die heutige Zeit.
Ja, gut, aber es ist trotzdem nur mal kurz das Budget verdoppelt, ne? Das
ja, ja, klar.
Nicht so ein wahnsinniger Sprung.
Das ist ja halt, naja gut, aber gut. Heute kommt ja noch das Werbeetat dazu und so, das gab es ja damals noch nicht so in dem Maße.
Nee. Aber eben das mit dem Budget, das war eh so eine Sache. Die haben dem halt ziemlich vertraut, weil der ist im Grunde ohne ein großes Drehbuch, ist der da losgeeiert nach Afrika, um das dort zu drehen. Und die haben wirklich so ein bisschen on the fly, haben die sich überlegt, ach, das könnten wir noch machen und das noch und so. Und deswegen hat sich das auch wirklich hingezogen.
Ach, da schläft gerade Nashorn, wecken wir es mal auf.
So in etwa. Das Krasse ist, dass hier kamen kaum Stuntleute zum Einsatz. Mhm. Also und du hast hier wirklich sehr viel Aktion, wo die Schauspieler auch wirklich direkt mit den Tieren in Aktion treten. Und die halten hier zum Teil zu Zehnten eine Giraffe fest, Alter.
Okay.
Und da ist halt unter den Szenen ist halt eben auch ein John Wayne und ein Hardy Krüger und so. Also es ist schon...
That's what she said!
Wie bist du jetzt da drauf gekommen? Okay.
Ja, sorry. Unter den Zähnen ist halt auch ein Hardy Krüger und John Wayne.
Ja.
Kennst du nicht diesen Witz, wo das eine Mädchen zu dem anderen sagt, ich hatte mein erstes Mal mit 16 und dann sagt die andere, ich nur mit einem. So ein Meme.
Oh Gott, wie schlecht.
Ja gut, bisschen abgelenkt hier.
Ja.
Tut mir leid, dass ich hier in Lees Rolle schlüpfen muss und hier diese billigen Color bringe. Ja, normalerweise würde ich das natürlich nicht sagen.
Nee, ist klar. Oh. Nein, aber das hat halt wirklich zur Folge, dass es gibt dann, ich spoilere jetzt hier nichts, es gibt dann am Ende nochmal so ein dramatisches Ding, wo sie so ein Nilpferd einfangen müssen. Mhm. Und das haut den, oder war das auch wieder ein Nashorn? Ich glaube, es ist auch wieder ein Nashorn. Und das haut den dann ab, nachdem sie es schon gefangen haben. Das, ne, das dreht sich wieder raus, so, weil die das mit so Seilen halt irgendwie festgezurrt haben und das windet sich da raus und haut wieder ab. Das ist halt real passiert und haben sie dann halt einfach in die Handlung mit übernommen, weil halt die Kameras liefen, als der wieder abgehauen ist. Mhm. Also einfach neue Szene, wir fangen den wieder ein.
Ja, super.
Ne, ist klar. Ja, und das hatte natürlich schon zur Folge, dass es hier so die eine oder andere Verletzung gab. Also John Wayne hatte auch das eine oder andere abbekommen. Mhm. Und es hatte vor allen Dingen zur Folge, dass sämtliche von diesen, nennen wir sie jetzt mal Action-Sequenzen, mussten dann nachträglich wieder nachsynchronisiert werden, weil John Wayne halt geflucht hat ohne Ende.
Ach so.
Weißt du, als der dann mit der Giraffe am Struggeln war, hat er halt geflucht, als gäbe es keinen Morgen. Und dann mussten die das natürlich entsprechend synchronisieren.
Auch nicht schlecht.
Weil geht ja nicht. Ja. Ja, und ursprünglich wollten sie noch Clark Gable dabei haben. Und der wollte aber nur mitmachen, wenn er Top Billing kriegt.
Da hatte John Wayne sicher was dagegen.
Da ging es dann mit John Wayne natürlich in die Diskussion.
Mhm.
Ja, und dann hätten sie das Budget erhöhen müssen, so, und da hatte natürlich niemand Bock drauf. Das Problem ist, der war eigentlich schon, die waren sehr früh mit dem im Gespräch, und daraufhin, als der dann raus war, mussten sie das Drehbuch nochmal dramatisch ändern.
Mhm.
Konnte sie da nicht in Erfahrung bringen, welche Figur er dann ursprünglich spielen sollte oder ob die einfach seine Figur komplett rausgenommen haben und aufgesplittet, geändert. Keine Ahnung. Interessant nur daran, Clark Gable ist gestorben 12 Tage, bevor die mit dem Film von diesem Film angefangen haben.
Okay, krass. Weil ich wollte schon sagen, dass er da nicht mehr der Jüngste war, als sie ihn angefragt haben. Aber
ja.
Okay, dann war das doch, in dem Jahr ist er noch gestorben. Krass.
Ja, und dann gibt's hier eine Stelle, das kennst du auch garantiert. Da ist ein Stück, Henry Mancini hat hier ein Stück komponiert, als dann die Dallas, die geht dann mal mit so Babyelefanten spazieren, weil an einem Punkt ist es halt wichtig. So
der Babyelefant Walk meinst du wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Kennst du, ne?
Ja, den kenne ich natürlich.
Ja, eben.
Lege ich regelmäßig auf.
Das ist aus diesem Film.
Ach, ist aus Atari. Okay, das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Interessant. Ja, ganz bekannt. Die Melodie.
Ja. Und
hast du gesampled?
Nee, habe ich nicht gesampled. Da kriegen wir doch gleich wieder.
Ja, siehst du. Das ist sie doch, oder?
Perfekt.
Ja, siehst du, der DJ. Selbst den Wunsch könnte ich erfüllen. Im Club.
Ich singe das mal kurz ein.
Kannst du mal den Baby Elephant Walk spielen?
Dann brauchst du auf jeden Fall zukünftig auch das Songbird-Sample.
Ja, unbedingt.
Ja, und die Sache mit den Tieren, Alter, das ist so eine Sache. Warte mal, komme ich vielleicht gleich drauf, weil erstmal nochmal zu dem Altersunterschied zwischen John Wayne und Elsa Martinelli. Er war halt 54 zum Zeitpunkt, als sie gedreht haben. Sie war 26. Das wurde natürlich schon weitaus drastischer gemacht, aber ist natürlich trotzdem, also gerade onscreen ist halt irgendwie peinlich, ne?
Hm.
Und damit glaubst du halt auch die ganze Nummer nicht. Also, dass die sich, also vor allem da rennt noch so ein Hardy Krüger rum, weißt du? Und sonst wäre, also die hätte auch Optionen gehabt.
Mhm.
Aber gut, musste dann der Sean Mercer sein. Ja, und Hardy Krüger war aber wirklich, der Typ hat so geil abgecheckt, der war sehr beeindruckt von der Landschaft und von der Schönheit von Tansania,
mhm.
so dass der sich die Location, in der die gedreht haben, Momella Farm heißt das Ding, siehst du dann auch auf den Jeeps, die fahren und so steht das drauf, das Ding hat er einfach gekauft. Und hat das ausgebaut und hat dann da so eine Hotelanlage draus gemacht.
Okay, krass.
Weißt du, hat da so mehrere Häuser hingestellt und hat das dann mit so kleinen Bungalows und hat das dann eben an Touristen vermietet. Und das Ding besitzt er heute noch.
Der lebt noch, ja?
Ja, ja.
Das wusste ich gar nicht.
Doch, Hardy, soweit ich weiß, lebt er noch, ja.
Also Hardy Krüger Junior ist ja sein Sohn, nee, den klar, er eh nicht sieht. Aber dass der Vater noch lebt, das wusste ich nicht.
Ich denke schon.
Ja, kannst recht haben, kannst recht haben.
Ja, und da gab's dann wohl vor ein paar Jahrzehnten Schwierigkeiten aufgrund der Nähe im Norden zum Nachbarland, weil es da eben Unruhen gab und so. Und dann mussten sie den Laden wohl eine ganze Weile dicht machen. Aber zwischenzeitlich ist es wohl auch wieder offen und da kann man nach wie vor hin.
Mhm.
Ja, also wer mal in Hardy Krügers Hotelanlage Urlaub machen möchte.
Tatsache, 28 geboren.
Lebt noch, ne?
Stolz Alter, ja.
Mhm.
92 ist er.
Ja, und für die, einen Fakt habe ich noch, für die Rolle von Dallas war natürlich auch mal Claudia Cardinale vorgesehen.
Mhm.
Gelandet sind sie dann bei Elsa Martinelli. Und jetzt zu der Sache mit den Tieren, Alter. Also, ich habe es ja neulich schon mal erzählt, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, ne, mit dieser American Humane Association oder wie sie heißt. Und da gibt's ja mittlerweile auch verschiedene. Und was dieses Label angeht, von wegen No Animals Were Harmed und so, da haben sie sich hier natürlich gar nicht drum geschert. Aber, ach, Alter, also hier werden natürlich live Tiere eingefangen. Und da kann man per se schon mal nicht davon sprechen, No Animals Were Harmed, weil die machen den krassesten Stress mit.
Ja, klar.
Weißt du, weil da sind ja nicht nur irgendwie zwei Jeeps, die um die rumfahren, sondern da sind ja auch noch Kameras und Co. und 1000 Leute und sonst was und eine Menge Lärm und
ja, die wissen ja nicht, dass es sich um handelt. Ja,
ebenso. Du Stress. Kannst denen ja nicht erzählen, die rennen um ihr Leben, Alter. Mhm. Ist auch eine Szene, da wollen sie Affen einfangen und die sitzen alle in so einem Riesenbaum. Und da hat der eine lustige Typ den Einfall, der will dann so, hat dann so ein Netz unten befestigt am Baum und am anderen Ende vom Netz hat er so Raketen montiert, die will dann abschießen, dass das Netz sich über den Baum ausbreitet.
Okay, wilde Technik auf jeden Fall.
Ja, ja. Und so fangen die dann die Affen ein. Und Alter, die schreien halt auch um ihr Leben. Mhm. Also das ist schon so aus Tierschutzsicht ist der Film echt eine Vollkatastrophe.
Mhm. Klingt fragwürdig.
Ja, ist es auch. Also klar, es ist auch natürlich, es ist dann süß mit dem Babyelefanten und so. Aber Alter, die erzählen hier einfach die Story vom Typ, der Tiere einfängt als Job. So.
Mhm.
Anderswo nennt man das Wilderer.
Ja, eben.
Ja, also echt schwierig. Und dann ging es halt auch noch so, dass eben dieser Animal Supervisor, der musste dann die Tiere, die eben prominent zu sehen waren, die mussten dann entsprechend eingefangen werden. Also die blieben dann auch in Gefangenschaft, weil die wurden dann halt knallhart von Afrika über Südamerika nach Hollywood gekarrt, damit die im Studio mit denen dann nochmal irgendwelche Sachen bringen konnten, die halt gefehlt haben.
Ja, super.
Ey, Alter.
Und sind dann von der freien Natur dann im Zoo gelandet wahrscheinlich.
Ey, irgendwo. Also kann mir zumindest niemand erzählen, dass sie dir dann zurückgeflogen haben und wieder ausgesetzt haben.
Ja, eben, das klingt auch sehr unglaubwürdig.
Ja. Und allein wegen dem ganzen Rotz ist es halt, da konnte ich halt auch beim Gucken einfach nicht drüber hinwegsehen, so, weil ich hier halt permanent Szenen gesehen habe, wo ich mir die ganze Zeit dachte, oh fuck, Alter, die armen Tiere.
Ja, kann ich verstehen.
Und deswegen war das schon ein wilder Ritt. Und natürlich auch zu lang und ich kann verstehen, dass das in der damaligen Zeit irgendwie natürlich irgendwie was Episches hatte und dass das so ein Abenteuerfilm ist. Aber es fällt halt leider schon auch an einigen Stellen auf, dass die hier auf Handlung verzichtet haben.
Mhm.
Und ja, da siehst du mal, ne, was so, wenn du so ein paar große Namen in so einem Ding hast, da rennen die Leute ins Kino und das ist dann scheinbar egal, dass da nicht wirklich eine krasse Geschichte erzählt wird. Und das in 2 Stunden 37. Also, ich weiß nicht, oder? Die Leute damals fanden es halt flashig, dabei zuzugucken, wie Tiere eingefangen werden. Ich weiß es nicht.
Hm. Also, es klingt ja sowieso von der Tonalität, klingt so ein bisschen so wie so eine Fernsehserie. Man hat ja Daktari damals gehabt.
Eben,
hab ja, ich auch nie geguckt.
Daktari war ja auch so ein Ding, genau.
Aber das ist ja auch so ein bisschen episodisch, so mal wird das
Tier
behandelt.
Aber bei Daktari haben die halt Tiere gepflegt, weißt du? Das ist einfach mal, kommen schon von der anderen Seite.
Ja, ja, klar. Also jetzt, klar, logisch, von der...
Weißt du, hier fangen die Tiere ein. Die behandeln die nicht scheiße, ne, wenn sie die da eingefangen haben, aber die trotzdem durchleben die Tiere einfach den Stress ihres Lebens.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist schon ein kleiner Schritt zum Wild... Also es ist schon ein Schritt zum Wilderer, weil Wilderer töten ja die Tiere für Profit. Das ist ja noch eine
andere
Nummer.
Ja, klar, ja.
Wenn man die jetzt einfängt, um die jetzt an Zoos zu verkaufen und Zirkus, ist definitiv auch nicht, auch sehr fragwürdig, aber das ist
ja, ich meine,
direkt Wilderer.
Stellst du dir einfach vor, Alter, da kommt jemand angerannt, fängt dich ein, um dich in einem anderen Land in den Zoo zu packen.
Ja, klar.
Da hättest du ja auch keinen Bock drauf.
Nee, hätte ich keinen Bock drauf. Das brauchst du mich, ja, das ist mir schon klar. Ist auf jeden Fall fragwürdig, ohne Frage.
Ja, und deswegen...
Also, jetzt können wir bei den Zoos und Zirkus überhaupt ansetzen und so weiter. Das ist alles fragwürdig, da jetzt zur Belustigung Leute irgendwelche Tiere einzufärchen oder beziehungsweise
ja,
zu dressieren oder so.
Ja.
Da geht's ja schon los. Also...
Also vor allem in der heutigen Zeit ist das Mörder überholt und jetzt ist dieser Film aber natürlich von 1962, deswegen ich will da jetzt nicht ewig drauf rumreiten. Das ist ein Produkt seiner Zeit und das ist natürlich fein, weil rückgängig lässt sich da eh nichts machen. Deswegen alles cool. Ich war nur wirklich, das was mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich, wie die diese Action-Sequenzen gemacht haben. Weil du musst dir das auch so vorstellen, die haben an dem einen Pickup, sitzen halt hinten eine Menge Leute drauf und vorne können die den an dem einen Radkasten ist so eine Montage dran, die so vorklappen und dann ist da so ein Sitz mit Gurt, wo sich dann Sean Mercer vorne reinsetzt, anschnallt und dann heizen die mit dem Ding da über die Landschaft, die ja nun wirklich auch weit entfernt von der Straße ist. Und er ist dann mit so einem Bauchgurt festgeschnallt und versucht halt parallel dann mit so einer langen Rute das Tier einzufangen, weil da vorne so eine Schlaufe dran ist, weißt du, und dann wollen die so das Zebra einfangen. Alter, und du siehst einfach das, und wie gesagt, gab keine Stunt-Duels oder so, siehst halt einfach John Wayne, wie der da auf so einem Mini-Sitz bei irgendwie 70 km/h über die Steppe brescht. Mhm. Und du siehst, ich habe mir so oft gedacht, so, Alter, okay, jetzt fliegt er runter. So, der muss sich stellenweise so krass festhalten und ich kann mir vorstellen, wie der da geflucht hat, Alter. Weil er hatte Schiss um sein Leben, ey.
Ja, also, wahrscheinlich.
Das sind stellenweise wirklich Sachen, wo ich dachte, Alter, dass da niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist, ist ein Wunder. Mhm. Also auch da, die haben sich, was das angeht, schon krass ins Zeug gelegt, ey. Ja, und das hat natürlich einen gewissen Schauwert, aber eben, keine Handlung, hier werden eine Menge Tiere misshandelt. Das ist wieder so ein Ding, das kannst du vielleicht machen, ich würde es nicht empfehlen, aber mag sein, das, weil das ist halt alles sehr harmlos, ne, jetzt von der Misshandlung der Tiere mal abgesehen, wenn du jetzt so ein Kind, wenn sich ein Kind das anguckt, wobei das ab 12 freigegeben, dann ist das wahrscheinlich schon irgendwie mal unterhaltsam, weil das halt auch stellenweise sehr rasant vonstatten geht, aber dann eben, die nehmen das Tempo schon auch immer wieder raus, weil es dann diese Romanzdudelei gibt.
Ja. Damit die Erwachsenen auch nochmal ein bisschen was fürs Herz haben.
Ja, deswegen wirklich empfehlen kann ich den nicht, aber ich behaupte, für Leute, die es gewohnt sind, dass Tiere gequält werden, denen tut dieser Film wahrscheinlich nicht groß weh.
Ja, das klingt ja auch jetzt. Das klingt ja auch nach einem sehr schlechten Gewissen, wenn man den Film mögen sollte.
Ja. Ja, gut, vielleicht sehe ich das zu eng alles, aber ich ist halt meine Haltung dazu, Alter. Ich finde das nach wie vor, du musst heutzutage, also ne, der Film ist nicht von heute, deswegen, ich will da nicht drauf rumreiten, Alter. Mhm. Alles cool.
Aber ja. Gut, es fließt natürlich in deine Bewertung mit rein.
Ja. Mhm.
Also, dadurch konntest du den Film natürlich noch weniger abgewinnen.
Ja.
Also es, auf der positiven Seite hast du dann wirklich nur diese technischen Aspekte, von wegen, wie es gefilmt worden ist und dass das sehr organisch ist und die Action-Szenen halt definitiv für Adrenalin sorgen. Das ist dann, das
ja, sind die Pluspunkte. Nee, aber auch jetzt, Hardy Krüger ist toll, Elsa Martinelli macht es auch super, von eben dieser absurden Konstellation mal abgesehen. Ist ja auch, John Wayne macht seine Sache auch gut. Das ist halt auch da super viel Klischee, ne? So die, wie hier die Rollenbilder gezeichnet sind, das ist natürlich. Das sind natürlich wenig dreidimensionale Menschen, aber das ist halt eben, meine ich, erst ein Produkt seiner Zeit.
Ja, das alte Hollywood.
Ja.
Und da du das losgezogen hast, steht bei mir immer noch der erste John Wayne-Film, den ich jemals gesehen habe, aus, ja.
Ja.
Ich habe den Herrn noch nie auf der Leinwand oder in einem Film in bewegten Bildern gesehen.
Das ist so krass, ja. Aber ne, auch nicht vergessen, ich habe ja auch irgendwo trotzdem ein Herz für altes Hollywood. Mhm. Und das mag sein, dass das hier auch mit reingeflossen ist. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, hier Punkte zu vergeben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Macht es bei mir natürlich nicht leichter auf der Seite.
Nee, aber also vorweg, ich strafe den hier nicht komplett ab, ne? Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil das wollte ich nicht, weil das ist auch irgendwo blöd, einem Film, der über 50 oder wie viele Jahre, 60 Jahre alt ist? Ja, 60 Jahre ist der alt. Mhm. Wieso soll ich dem jetzt vorwerfen, dass wir halt mittlerweile heute endlich da sind, dass das natürlich heute so nicht mehr gemacht werden würde. Dieser Film, der wird, Alter, den könntest du nicht mal pitchen, weil da wird sofort jeder sagen, Alter, können wir nicht machen.
Ja, eben.
Weißt du, deswegen, ich will das dem nicht groß vorwerfen, aber das hat natürlich, es geht ja, was die Punkte repräsentiert, die repräsentieren ja immer nur den Spaß, den man dabei hatte. Mhm. Und das hat natürlich meinen Spaß schon hart gedämpft, dass ich hier immer wieder an einem Punkt war, wo ich dachte, oh, Alter.
Ja, das kann ich verstehen. Man kann sich da nicht so richtig in den Film fallen lassen, sondern...
Ja, eben. Ja, und dann dafür ist er eben, also so rein handwerklich gesehen, ist er auch einfach zu lang. Hm. Gut, Punkte. 7,2 auf IMDb. Der hat keinen Metascore. Mhm. Finde ich auch komisch. Ich habe selten einen Oscar-nominierten Film gesehen, der keinen Metascore hat. Aber egal. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,6 und vom Publikum 3,9 von 5. Letterboxd 3,6. Mhm. Jetzt du.
Ich tippe eine 5.
Das ist richtig.
Uiuiui. Okay. Die goldene Mitte war es dann doch gewesen, ja. Mhm. Kurz mal hier bei Letterboxd aufgerufen, wer den noch so gesehen hat. Also 4 Leute haben den bewertet, unter anderem Hoffi mit 2,5.
Ja, dann klingel mal.
Dachte ich so, Hoffi, okay, Hoffi, komm, coach mich mal. Wenn Hoffi bei 2,5 ist, wird doch Lee die gleichen Punkte geben. Er ist doch dein Spirit Animal.
Ach so, das war meine Taktik. Hast du jetzt geschummelt oder was?
Nein, ist doch kein Schummeln.
Das ist kein Schummel, das legst du jetzt fest, ja. Ich darf nicht mal, wenn du über einen Sequel von irgendeinem Film sprichst, darf ich nicht mal bei uns in der Liste nachgucken.
Das wäre Schummeln.
Ach so, das wäre dann Schummeln.
Aber zu gucken,
wie geil du dir einfach diese Richtlinien auslegst,
mal,
die du gerade Bock
Moment
hast.
Moment mal, zu gucken, wie
vergiss nicht, wir haben heute Rollen getauscht, ne?
Ach so, ja, okay. Alles klar. Also du kommst halt mit den unlogischen Theorien, ja? Okay, verstehe.
Nee, also es würde mich jetzt schon interessieren, wo da so die Grenze ist. Ab wann ist es nicht mehr geschummelt?
Naja, indem du guckst, wie andere den Film finden, das schließt ja nicht auf deinen eigenen, das schließt ja nicht auf deine eigene Punktevergabe. Wenn du aber guckst, wie du einen ersten Teil oder so von dem Film mochtest, du, von der Punktevergabe, da könnte man schon eher kombinieren. Weißt du?
Nee.
Hä? Wenn ich gucke, wie Hoffi den Film fand, das schließt doch null darauf aus, wie du den Film fandest. Wenn ich aber gucke, wie du den ersten Teil fandest von einem Film, wo wir gerade über den zweiten Teil reden, das ist schon noch eine andere Nummer.
Nur weil du wiederholst, was du gerade gesagt hast, wird es dadurch nicht verständlicher.
Ich habe es nicht wiederholt, ich habe es detaillierter nochmal erläutert.
Das klappt nicht so gut mit dem Rollentausch.
Who put that bright idea in your head?
Das mit dem Rollentausch natürlich.
Ja, genau.
Okay, machen wir mal weiter hier, bevor wir uns wieder verzetteln.
Ja.
Ja. Mein dritter und letzter Film für heute ist ein ziemliches Highlight auf jeden Fall. Wir reden über Ricky O, The Story of Ricky.
Yes.
Ein etwas anderer Hongkong-Martial-Arts-Film, als ich bisher gesehen habe. Auch hier wieder Genres Action, Komödie, Krimi, Horror, Sci-Fi und Thriller.
Sci-Fi?
Und vorab eine Sache. Der Film ist hier in Deutschland indiziert und nur gekürzt erhältlich. Und natürlich reden wir über die gekürzte Version. Wir lieben das nämlich, dass es Institutionen da draußen gibt, die uns Filme zurechtstutzen, sodass wir keine psychischen Schäden davon tragen als erwachsener Mensch. Und deswegen danke von Herzen an diese Behörden. Wir reden natürlich immer über die kürzen Versionen, die wir uns hier sehr, sehr gerne angucken. Den hast du natürlich auch gesehen, oder?
Ja.
Geil. Aus dem Jahr 1991. Zur wilden Story. Wir befinden uns im Jahr 2001, weit in der Zukunft. Gefängnisse sind in China mittlerweile privatisiert worden. Und dort herrscht die reinste Diktatur. Das Personal baut Drogen an, Häftlinge werden unterdrückt und gequält. Und dann kommt ein Neuzugang in dieses Gefängnis namens Ricky O. Der wird inhaftiert und der lehnt sich dann mit seinen Martial Arts Skills, die nochmal gezeigt werden in so einer Trainingsmontage auf diesem Friedhof. Die fand ich ganz großartig.
Ja, ist so geil.
Der lehnt sich dann gegen Schläger auf, gegen Wärter und auch gegen den pornofilmsüchtigen Direktor, der so ein bisschen Diktatoranleihen hat, weil du siehst dann in seinem Büro, der hat halt so ein, wie der aussieht, der hat dann
eine
so ein,
Hakenhand,
der hat so eine Hakenhand, genau, ja. Mit so einer, anstatt einer Hand hat er halt so einen Haken, der hat eine Augenklappe und dann hat
er... Nee, der hat keine Augenklappe, das ist ja noch viel geiler, der hat ein Glasauge, was er immer wieder rausholt, weil er da Pfefferminz drin verstaut.
Richtig, ja genau, der hat ein Glasauge, hat er nicht am Anfang eine Augenklappe über dem Glasauge gehabt? In der ersten Einstellung?
Ach so, boah.
Und macht dann aber die Augenklappe runter und so weiter, dann siehst du dieses Glasauge, okay. Wie das rausnimmt und so?
Weiß ich nicht.
Ich bin der Meinung, der hat ganz am Anfang eine Augenklappe, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sieht das schon sehr, sehr comic-mäßig aus. Und geil ist, dass er im Hintergrund diese Pornosammlung hatte an Haufen Videokassetten, die dann so an irgendwelchen Fächern an der Wand befestigt worden sind. Auch sehr witzig ist. Was hier vielleicht wichtig ist, für diejenigen, die hier einen ernsthaften Martial-Arts-Film erwarten, der Film beruht auf einem Manga. Also, du hast sowas von überzeichnete Charaktere in dem Ding. Du hast Overacting auf Weltklasseniveau.
Ja.
Du hast Splatter und Gedärme, die irgendwie rausquellen, bis zum Get-No. Also hier wurde, was die Practical Effects angeht, mehr Gummi verbraucht als deine ganzen Puppen in deinen Teenagerjahren überhaupt so zusammengezählt. Ist Wahnsinn, was hier verschlissen wurde. Also es ist lustig. Und das sieht auch nicht immer wirklich geil aus, sondern das ist schon sehr, sehr trashy, was man hier sieht. Aber die hauen richtig auf die Kacke, Alter. Das ist, kann man nicht anders sagen.
Wortwörtlich. Also das ist wirklich krass, was hier abgeht.
Ja.
Aber es ist eben so drüber, dass es mich wirklich unterhalten hat.
Ja, ja, definitiv. Also wenn das als Trashfilm deklariert wird, dann ist das einer, womit ich meinen Spaß hatte oder womit ich definitiv was anfangen kann. Weil der Film wird in Genrekreisen natürlich sehr kultig verehrt. Hat es aber natürlich bei dem Release sehr schwer gehabt, weil das ist der erste Hongkong-Film, der diese Category 3 gekriegt hat. Da darf man nur rein, wenn man 18 und älter ist.
Okay.
Und das haben wirklich die wenigsten Filme damals bekommen und der hat es dann gekriegt. Mhm. Aber auf VHS lief er dafür umso besser damals. Das war so ein Film, der hat dann in Videothekenkreisen hat er die Runde gemacht und hat einige Fans dazu gewonnen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und das ist schon echt witzig, weil was die hier auffahren, ich meine, die machen ja vor gar nichts halt, Alter. Die Charaktere sind ja komplett drüber und
ja.
Wahnsinn. Also ich will hier gar nicht so viel verraten, was hier abgeht, aber es ist allein schon die Dialoge sind so geil, dass ich teilweise so laut gelacht habe. Es ist so unfassbar, Alter. Weil die die Häftlinge werden ja irgendwann mal Fanboys von Ricky O, weil der ja so dem Establishment natürlich zeigt, wo es lang geht und so weiter. Und dann hörst du immer so aus dem Hintergrund, dass einer so reinschreit, Ricky, du bist spitze. Ja. Ricky, du bist der Beste. Und dann gibst du Dialoge.
Mach ihn fertig, Ricky.
Mach ihn fertig, Ricky. Und Ricky O's Freundin draußen, die wird dann Zeugin eines Drogendeals. Ey, und dieser Dialog, ey. Dann entführen die natürlich die Freunde, weil die sagen so, ja, hey, hier Boss, ich habe eine Zeugin gefunden, die hat uns beobachtet und so weiter. Mhm. Und dann sagt die, sie hat gesehen, wie wir Opium verkaufen. Was sollen wir mit dir tun? Ihr Idioten, ich fick sie erstmal durch. Boss, du bist ein Genie. Voll der geniale Einfall. Boss, du bist ein Genie.
Ey, wären wir nie drauf gekommen. Ja, geil.
Habe ich gelacht, Alter. Ja, und dann natürlich, wie drüber der ist bei den Effekten. Also, ist Wahnsinn. Das ist ja auch so ein futuristisches Gefängnis, was dann so, wo die Wände dann teilweise sich, weißt du, so runtergehen und so und wo du irgendwelche Meatgrinder hast in Menschengröße, wo halt
die Wärter tragen alle so hellblaue Uniformen. Genau. Soll alles so ein bisschen spacey aussehen.
Richtig, also das ist wirklich so weit in der Zukunft. So. Das ist
Naja, was hast du gesagt, von wann ist der Film?
Der Film selber ist von 91.
91, ja.
Spielt halt 10 Jahre in der Zukunft. Ja. Dachte, hat sich einiges getan auf jeden Fall. Ne?
Komplett verändert alles, ja.
Ja.
Ja, eben, der Ricky, der boxt sich da halt durch Wände durch und alles. Deswegen darf man natürlich auch hier überhaupt nichts irgendwie in Frage stellen, was so Continuity oder sonst was angeht, weil im Grunde könnte er sich da ja auch einfach in den ersten 2 Minuten rausboxen.
Ist richtig, ja.
Aber eben, er will ja, System crashen irgendwie.
Er will das System crashen, genau. Und will sich natürlich rächen für diejenigen, die da Leid erfahren haben von den Wärtern und von den Bösen und so. Und macht doch vor nichts halt, ey. Irgendwann kommt dann auch so der Oberboss dieser Gefängnisse irgendwie dann so ins Bild, kommt den besuchen und der hat so einen Sohn dabei. Und der Sohn ist halt so ein Überkotzbrocken, so ein nerviger kleiner Junge.
Mhm.
Aber der hat mit Gewalt anscheinend auch kein Problem.
Ja.
Das ist schon witzig. Ja, total überzeichnete Charaktere, halt so teilweise auch so mit Superkräften ausgestattet. Ricky O selber hat ja auch übersinnliche Kräfte, kann man schon sagen an der Stelle.
Ja.
Was seine Martial Arts Skills angeht. Insofern, das ist schon sehr witzig. Also was der hier alles macht, Alter, du siehst halt Augen rausploppen und Köpfe platzen und weiß ich was alles. Also das ist echt witzig.
Ja.
Ohne Frage. Also ich hatte Spaß hierbei. Es war so ein bisschen, ich war am Anfang schon wieder so bei diesem, Alter, ist das albern? Und das ist dann aber übergeschlagen in, okay, es ist schon lustig. Es ist schon wirklich lustig albern.
Ja,
es
ist schon, das ist mit sehr viel Commitment, ist das albern.
Es ist mit sehr viel Commitment gemacht worden und man hat hier viel Liebe. Also die Effekte sind halt als solche jetzt auszumachen. Du siehst, dass da jetzt halt ein Gummikopf irgendwie gerade im Bild ist und schnell geschnitten worden ist. Aber irgendwie sorgt das dann auch für diesen zusätzlichen Trash-Faktor.
Mhm.
Aber es war trotzdem unterhaltsam über diese Zeit, wie der Film geht. Ja. Also ich konnte ihn gut gucken.
Ja, ich auch.
Ja.
Fand das sehr unterhaltsam stellenweise. Klar hat er dann zwischendurch Momente, wo du dir denkst, so, Alter, nicht im Ernst.
Übertreibt
so,
doch nicht.
Wo wollt ihr denn hin mit der Story und so? Aber ja, auf Story ist ja völlig geschissen.
Nee, das ist so einer dieser Filme, wo man definitiv sein Hirn ausschalten sollte. Und
ja.
So dieses alte Beispiel, so mit Kumpels und ein paar Dosen Bier, funktioniert ja sehr gut.
Denke
ich
auch.
The Story of Ricky. Der ist bis jetzt an mir vorbeigegangen, aber es ist schon ganz cool, dass ich den jetzt gesehen habe. So. Das ist ein witziger Film und der kommt von Daniel, wenn ich mich nicht täusche. An dieser Stelle, also schönen Gruß an ihn.
Ja, der ist von Daniel.
Für diesen Beitrag. Ja, wir hatten Spaß.
Ja.
Wie viele Punkte gibt es denn von dir?
Ich bin bei 7.
Du bist bei 7, okay. Trage ich dir schon mal mit einer 7 ein und dann würde ich die anderen Punkte nennen und dann können wir ins Raten übergehen. IMDb gibt eine 7,1. Es gibt keinen Metascore. Wie bei Hatari, die großen Filme, findest keinen Metascore.
Komisch.
Was willst du machen? Rotten Tomatoes eine 7,2, Alter.
Wow.
Von den Kritikern. Eine 4,1 von Audience.
Na gut, ja.
Da ist klar. Und Letterboxd bei einer 3,7. Auch hier ein paar Fanboys unterwegs. Und jetzt du.
Ja, ach Gott, heute ist Schwanken angesagt, ey. Ich glaube, du bist auch bei 7.
7,5 sind es bei
mir. Oh fuck, das war natürlich die andere. Also ja, ich zieh's weiter durch, einen halben daneben.
Ja, heute ist wieder 0,5 Tag.
Ja.
Hast du dreimal falsch tendiert, Alter.
Tja. Okay, jetzt aber.
Jetzt aber zum Blockbuster der heutigen Episode.
King Kong. Mhm. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Du meintest vorhin, es ist lange her?
Im Kino.
Ach, du hast ihn nur im Kino gesehen?
Ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen, ja. Da gab es keine Erneutsichtung.
Okay, ja gut, das ist jetzt auch schon über 16 Jahre her. Mhm. Wow. Willst du schon mal verraten, bei wie vielen Punkten du gelandet bist?
Das müsste eine 8 gewesen sein. Ja, so also 4 Sterne habe ich jetzt bei Letterboxd gegeben, also in dem Rahmen bewegt sich das.
Okay.
Kann ja mal gucken, ob ich die Facebook-Review noch finde, aber ich glaube, das ist zu lange her. Ich check das mal, dann kann ich das genauer eingrenzen.
Ja.
Aber da hast du schon mal die Richtlinie, wo ich gelandet bin, das heißt, ich mochte den.
Alright. Ja, cool. King Kong. Aus dem Jahr 2005. Ein ziemliches Epos. Auch schon im Kino. 3 Stunden und 7 Minuten lang. Mhm. Ich habe mir jetzt die Extended-Fassung angeguckt. Geht 3 Stunden und 20 Minuten. Ja. Ab 12 freigegeben.
20, Alter.
Na, ist ein ordentlicher Schinken.
Ja, die habe ich mir natürlich auch gekauft, aber seitdem nicht gesichtet. Insofern kenne ich nur die kürzere Version. Ich bin ja Fan von den längeren Versionen immer meistens. Mhm.
Ja, und also ich finde auch, das schenkt sich nichts. Ne? Also die 13 Minuten, die machen es bei der Länge nun wirklich nicht aus. Mhm. Ab 12 freigegeben, Action-Adventure-Drama. Ja, und das war ein ordentliches Epos, haben wir schon etabliert. Deswegen auch wenig überraschend, der Regisseur Peter Jackson. Der hat das geschrieben zusammen mit Fran Walsh und Philippa Boyens, mit denen er auch schon Herr der Ringe geschrieben hat. Fran Walsh sogar auch Braindead geschrieben, also altbekannte. Ja, zur Handlung. Es geht um Carl Denham. Der muss seinen Film fertigstellen. Und da gibt's große Probleme. Er hält die Produktion immer so ein bisschen hin. Und ja, so semi-legal dreht er das dann so hin, dass die ihm einen Trip finanzieren. Die wissen aber nicht genau, wo er da hin will. Er hat aber eine Karte ausfindig gemacht und will jetzt nach Skull Island.
Den Namen kenne ich doch.
Ja, deswegen im Grunde ist es auch überflüssig, die Geschichte von King Kong zu erzählen, weil ich glaube, die hat auch jeder schon mal mitbekommen, aber wir fassen das mal kurz zusammen. So, er muss jetzt noch eine Hauptdarstellerin finden für dieses Epos und stößt dabei auf Anne Darrow, gespielt von Naomi Watts.
Da ist sie wieder.
Ja.
Die von uns sehr gemochte und talentierte Naomi Watts.
Übrigens, die haben hier Natalie Portman schon gescreentestet, aber die wirkte zu jung.
Die wirkte zu jung?
Mhm.
Echt, ja, in dem Jahr.
Krass, ne? Für Star Wars ging's.
Okay.
Tja. Ich bin froh, dass Naomi Watts das geworden ist, weil, haben wir ja eben gesagt, wir mögen die beide sehr. Carl Denham übrigens gespielt, für die, die es nicht wissen, von Jack Black. Ja, und dann stellt er sich da eben seinen Trupp zusammen, seine Mannschaft, und dann geht's los nach Skull Island, wo halt niemand weiß, was sie da antreffen werden, weil das eben so ein ganz geheimnisvolles Ding ist. Mhm. Ja, aber als sie dann natürlich dort ankommen, finden die das sehr schnell raus. Die ist erstmal total versteckt und das ist natürlich auch ein relativ langer Weg, bis sie dann dort sind. Aber eben da angekommen ist dann relativ schnell klar, dass sich da nicht nur schöne Dinge abspielen, weil die werden dann relativ schnell von so einer Truppe überrascht. Sehr offensichtlich ein Volk, was da schon länger lebt, weil dementsprechend sehen die aus. Mhm. Und die schnappen sich dann die Anne und binden die an so ein Holzding fest und lassen das dann über so eine, hängen das dann über so eine Schlucht und warten dann drauf, fangen dann an zu trommeln und wir hören halt schon übelstes Rumoren und dann kommt der King Kong. Ja, und der schnappt sich dann Anne Darrow.
Die trommeln übrigens den Elephant Walk. Aus Atari.
Ja, genau. Die Baby Elephants. Nee, die kommen hier nicht zum Einsatz. Ja, und der schnappt sich Anne Darrow und verzieht sich mit ihr und dann muss der restliche Trupp macht sich dann auf die Suche nach ihr, also einige mehr, andere weniger motiviert, um die Dame zurückzuholen. Und parallel versucht Carl Denham halt immer noch, seinen Film fertigzustellen. Das heißt, also die stoßen da natürlich auf sehr viele Viecher und andere Gefahren und er und sein Kameramann sind immer dabei und versuchen noch irgendwie die Kamera da mitlaufen zu lassen.
Alles für die Kunst.
Ja. In dem Trupp haben wir noch Adrian Brody, der eben den Autor des Ganzen spielt, Jack Driscoll. Thomas Kretschmann spielt hier den Captain. Engelhorn, Andy Serkis, der spielt nicht nur Kong, sondern ist auch in der Truppe noch Lumpy. Mhm. Und dann haben wir noch Jamie Bell, der ist auch in der Mannschaft. Kyle Chandler ist dann so der männliche Hauptdarsteller, der spielt hier halt so diesen alten Hollywood-Star. Weil nicht alt, aber der ist also repräsentiert halt schon ziemlich derbe, dieses alte Hollywood, meine ich. Mhm. Colin Hanks ist noch dabei und Lobo Chan. Ja, es ist natürlich dick besetzt und entsprechend episch aufgezogen, weil die treffen dann hier auf Dinosaurier und Riesenspinnen und sonstiges Getier. Das ist schon echt krass, was die hier aufgefahren haben.
Und ziemlich geil das CGI mit den Dinosauriern und die Welt, die da geschaffen wird. Also ich kann mich erinnern, dass das schon sehr geil aussah.
Ja, und da ist aber, da gibt's so die ein oder andere Passage, wo das mit der CGI nicht richtig gut gealtert ist.
Mhm. Das kann natürlich sein, ja.
Aber gerade was Kong angeht, und da gibt's ja dann auch einen ziemlich epischen Kampf zwischen ihm und ein paar Dinosauriern, so T-Rex.
Ja, an den erinnere ich mich.
Das ist schon ziemlich geil.
Da stellt der Krabbert leicht in den Schatten an der Stelle.
Ja, witzig übrigens, dass diese Sequenz Bryan Singer gemacht hat.
Ach.
Ja.
Von X-Men und so.
Genau, der. Superman Returns und sowas, ja.
Cool.
Der war in Australien, hat eben an Superman Returns gearbeitet und der hat dann hat er diese Sequenz, die Regie übernommen.
Mhm.
2 Tage lang. Deswegen auch die Special Thanks in den Credits. Ja, ob man das jetzt gesehen hätte, weiß ich nicht. Aber das ist schon, fand ich auch echt jetzt bei der erneuten Sichtung ziemlich beeindruckend. Ey. Das ist schon ein ziemlich geiler Fight, wie er sich da mit diesen Dinos gibt. Alter, das ist schon richtig geil.
Ja, der Moment ist haften geblieben, nach all den Jahren.
Ja, und auch der Sound, ne? Also da hauen die schon echt hart auf die Kacke.
Mhm.
Das ist schon echt geil. Ja, die haben... Das finde ich so witzig, dass die haben hier einen Vergleich aufgestellt, weil hier war natürlich wahnsinnig viel CGI im Einsatz. Nicht nur eben, was hier die ganzen Tiere auf der Insel angeht, auch was New York angeht. Die haben zwar echt viel nachgebaut, aber das wird ja oft so gemacht, dass die dann halt nur so 1-2 Stockwerke bauen und alles, was drüber ist, ist dann CGI.
Mhm.
Und gerade das Empire State Building, was die natürlich hier komplett CGI bauen mussten, weil das ja sehr stark zum Einsatz kommt, wissen wir alle. Die haben 18 Monate gebraucht, um die CGI-Version von dem Empire State Building zu basteln. Der Witz ist, das echte Gebäude wurde in 14 Monaten gebaut. Ist halt irgendwie schon absurd, ne? Dass eine CGI-Version länger dauert als das reale Ding.
Das ist wirklich eine abgefahrene Statistik. Ja, ne?
Kannst du dich an diese Szene erinnern, wo die in diesen Schacht runterfallen, diesen erst auf diesen Baumstamm und dann kommt... Kong an und löst diesen Baumstamm und die fallen damit runter und landen dann in so einer Grube, wo dann ganz viele Spinnen und Krabbeltiere auf sie zukommen.
Mhm, ich erinnere mich.
Die Szene gibt's wohl im Original von 33 genauso auch.
Mhm.
Und sowieso hat Peter Jackson hier keine Gelegenheit ausgelassen, um den alten Film in irgendeiner Form zu zitieren, weil er den halt sehr liebt. Das ist wohl so einer seiner Lieblingsfilme. Und deswegen wurde eben unter anderem die Szene so aufgenommen, oder zum Beispiel auch was diese Dinos angeht, ne, die T-Rexe, die haben 3 Finger. Und das auch nur als Hommage an den alten Teil, weil es da wohl auch so war.
Ja, es gab ja ein paar King Kong-Verfilmungen zwischendurch, auch mit Jeff Bridges in den 70ern und so. Aber irgendwie die legendärste ist immer noch die alte.
Ja. Ja, eben. Und das, also darum ging es ja auch, weil die haben ja erst mit anderen Regisseuren gesprochen und als Peter Jackson mitbekommen hat, dass das eventuell andere Leute machen, ist er dazwischen gesprungen und hat sich bereit erklärt, das zu machen. Eigentlich wollte er es nicht machen. Aber das war dann so ein Ding von, okay, bevor das jemand anderes macht, weil dieser Film bei mir so hoch im Kurs steht, dann mache ich es lieber selbst. Und das hat er sich dann auch ordentlich was kosten lassen, weil der hält immer noch den Rekord, mittlerweile zusammen mit Christopher Nolan, aber der hat jetzt 20 Millionen bekommen für den Regiejob.
Hm.
Im Voraus wohlgemerkt. Und eben für Dunkirk hat Christopher Nolan dann auch 20 Millionen bekommen, aber...
Das sind die beiden Rekordhalter, ja.
Das sind anscheinend die beiden Rekordhalter, ja.
Interessant.
Ja.
Krass war, dass da nicht Spielberg oder so mitmischt oder Cameron oder so.
Mhm.
Sondern irgendwie Peter Jackson und Nolan, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, vor allem für Dunkirk, ne?
Ja, eben.
Ja. Ja,
stimmt, für jeden anderen Film wäre es wahrscheinlich dann nachvollziehbarer gewesen, irgendwie für Batman oder so. Aber für Dunkirk ist echt krass, ja.
370 Stunden Footage gab's hier.
Hätte man ja noch eine andere Extended-Version daraus machen können.
Das ist 123 Mal so viel wie die fertige Version des Films. Das ist schon absurd.
Mhm.
Also, die haben hier in allen Bereichen extra large gemacht. Hab ich schon erzählt, was der gekostet hat? Nee, ne?
Mhm.
207 Millionen.
Ja. Das ist kein Low-Budget mehr.
Weit entfernt davon. Und natürlich auch gerade im Jahr 2005 echt ein hartes Budget.
Mhm. Das wäre heute auch ein hartes Budget.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, da gab es ja auch schon so Fluch der Karibik und so ging ja schon auch, ist ja auch wahnsinnig explodiert. Das
ja, Budget. Die Marvel-Filme sind auf jeden Fall auch vom Budget.
Ja.
Ähnlich.
Ja, ja, eben. Also definitiv ein Blockbuster in allen Belangen.
Mhm.
Hat aber auch funktioniert, hat weltweit 557 Millionen eingespielt und dann kamen noch 100 Millionen über DVD-Verkäufe und sowas dazu. Also der hat natürlich funktioniert. Ja, und auch, also gerade was Andy Serkis hier wohlgemerkt, wirklich primär als Kong, weil ich finde diesen Lumpy, das ist für mich so eine Figur, die mir eher negativ auffällt, weil die finde ich, ja, die ist hart Klischee und da schon hat er sich voll drauf gesetzt, weißt du, dass der so dieser, so ein bisschen der grumpy Seemann, so das ist mir zu viel, was der da macht, aber ey, als Affe sensationell und ich finde auch Andy Serkis ist echt ein grandioser Schauspieler, so oder so, also auch nicht CGI, ne? So, ich schätze den sehr, aber wie gesagt, jetzt hier Lumpy, naja.
Außer vom Motion Capture findest du, dass er grandios ist, ja?
Ja, ich finde es auf jeden Fall ein guter Schauspieler.
Okay.
Also grandios ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Ja, ich finde ihn halt durchwachsen. Ich habe halt schon Filme gesehen, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie, keine Ahnung, so.
Ja, eben.
Und hier halt als Motion Capture gefällt er mir besser so, aber wenn er so reale Person darstellt, ist er mir meistens so ein bisschen negativ aufgefallen. Mhm.
Du, kann auch vielleicht damit zusammenhängen, dass du halt in Motion Capture musst natürlich tendenziell mehr machen, mimisch. Mhm. Dass er das irgendwie nicht rauskriegt. Keine Ahnung. Nee,
ja, aber wenn man dich dann persönlich sieht, ist es eher kontraproduktiv, wenn du dann zu viel machst. Genau.
Ja, ja, meine ich.
Also mein Highlight war er bei Black Panther. Da mochte ich ihn ja.
Mhm.
Und,
ja, eben, da fand ich ihn auch echt gut.
Aber es gibt so andere Filme, wo ich ihn gesehen habe, wo ich dachte,
ja, und hier ist es jetzt eben eine ziemliche Karikatur von Figur, aber das ist, glaube ich, irgendwo auch eine Hommage, meine ich, gelesen zu haben. Deswegen kann man verschmerzen, das ist wirklich kein großes Problem, aber dieser Lumpy ist eben... Naja, jedenfalls hat sich Herr Serkis halt natürlich wieder ziemlich ins Zeug gelegt, was so die Vorbereitung anging. Jetzt haben die aber in Neuseeland, wo die ja auch unter anderem gedreht haben, ne, Australien und Neuseeland, da gab es kein Zoo, also musste er eben nach Australien, Melbourne.
Mhm.
Und da hat er sich dann angefreundet mit irgendwelchen Affen und das war dann aber auch ein Problem, weil er halt, er konnte das nicht so studieren. Es gab eben wohl nicht die Gorillas, die sie gebraucht hätten. Und dann kam ein Mensch namens Michael Apted ins Spiel. Und der hat ihm über 20 Stunden an Research-Footage gegeben, was sie damals gemacht hatten für Gorillas im Nebel.
Mhm.
Und das war dann seine Grundlage für Kong.
Ach, witzig.
Weil ich finde es schon krass, also so die Körperlichkeit von dem Affen, du merkst echt, dass der das studiert hat, Alter, weil er macht es sensationell.
Ja, das macht er super. Das stimmt.
Und wenn du das halt so hinkriegst, ne, also das ist natürlich auch so viel besser, als irgendjemanden in irgendein Kostüm zu stecken.
Mhm, klar. Also das ist ja nur komplett überholt, so. Das macht man vielleicht maximal noch in Komödien da, sondern diese komischen Affenkostüme, die dann irgendwann mal...
Chaka.
So, ja, Chaka, genau. Aber diese Affenkostüme, das macht man doch nicht mehr.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Hast du Gorillas im Nebel gesehen?
Ja.
Den habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, geiler Film.
Habe ich gehört, ja. Das ist sehr schön sein soll.
Und auch da ist wahnsinnig beeindruckende Aufnahmen, was so die Tiere angeht.
Glaube ich. Ja. Diane Fossey hieß die, oder? Die Forscherin.
Ich verwechsel. Auf jeden Fall
Fossey, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob
es Diane ist. Ja, dann wenn es Fossey war, dann glaube ich auch Diane, ja.
Mhm.
Ja, ich komme da gern mal durcheinander mit Jane Goodall und so. Also gibt es ja so ein paar.
Nein, habe ich auch zu Hause im Frauen, Regal, aber noch nicht gesichtet.
Forscher sind da. Ja, doch, den mochte ich damals echt gerne.
Mhm.
Ja, was kann ich noch erzählen? Achso, ursprünglich sollte Howard Shaw hier den Score machen. Der hatte auch schon eine Menge geschrieben und aufgenommen. Kurz vorm Release hat sich Peter Jackson dann aufgrund von, ich habe es mir aufgeschrieben, Differing Creative Aspirations, haben die sich dann getrennt.
Mhm.
Ja, und dann hat Shaw tatsächlich James Newton Howard vorgeschlagen. Der hatte dann keine 2 Monate mehr, um hier einen komplett neuen Score zu machen. Für einen 3-Stunden-Film, Alter.
Herausforderung.
Ja. Aber hat er gut hinbekommen, finde ich, weil Score fällt nicht negativ auf, ist damit schon auf jeden Fall ein Plus.
Mhm.
Und kommt, also eben, ich finde sowieso, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ich finde der Sound bei dem Film hier, der haut gut ins Gewicht, weil das geht schon ordentlich ab. Und da ja, passt der Score natürlich gut dazu.
Ja, ist schon alles so Blockbuster-Kino, so. Die Musik und die Bilder, die Kamera und die Schauspieler. Ja,
eben.
Da merkt man schon, was Budget hintersteckt.
Meinte ich ja, in jeder Hinsicht ist das ein Blockbuster.
Mhm.
Dann habe ich was gelesen, das fand ich total abgefahren, Alter. Peter Jackson wollte ursprünglich entweder Robert De Niro oder George Clooney für Carl Denham.
Mhm.
Ich mir denke, das ist auch noch ein Sprung bis Jack Black.
Ja, vor allen Dingen die beiden haben ja auch nicht viel Ähnlichkeit miteinander oder sind so ähnliche Typen.
Nee, eben. Also auch Clooney schon.
De Niro.
Eben, De Niro und Clooney auch schon nicht. Aber ich muss sagen, Jack Black hat es für mich so gespielt, dass ich mir keine andere Rolle vorstellen kann.
Mhm.
Hat er echt gut gemacht.
Finde ich auch, hat auch seinen Stempel drauf gesetzt.
Ja, und dann hat man hier noch kleine Cameos vom Regisseur selbst und Frank Darabont. Und Howard Shaw sogar auch.
Hm.
Howard Shaw ist hier einmal, es gibt so eine Vorführung, da ist ein Dirigent zu sehen. Das ist Howard Shaw, passenderweise.
Hm.
Und Peter Jackson und Frank Darabont, die sind hier als Schützen verkleidet. Gegen Ende, als das Empire State Building dann als Kong oben drauf ist und die mit den Flugzeugen ankommen.
Mhm.
Da gibt's die Cameos. Ganz cool eigentlich.
Naja.
Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Epos und ich hab's gefeiert, auch beim zweiten Mal. Das
einer von denen hier.
What? That was a classic.
Würde ich schon sagen, ja.
Moderner Klassiker.
Finde ja, ich schon, ja.
Also was das Blockbuster-Kino der 2000er Jahre angeht, da muss King Kong genannt werden, ohne Frage.
Ja, ne?
Finde ich, der gehört dazu. Und das ist wieder so ein Beispiel. Also gesegnet sein die den Film auf der Leinwand gesehen haben und die ein Kinoticket gelöst haben und die den Film im Kino gesehen haben oder im IMAX oder so. Das sorgt halt immer noch für eine andere Note, als den im Fernsehen irgendwie bei der ProSieben-Premiere dann zu sehen.
Ja, eben.
Das ist ein klassischer Kinofilm.
Also klar, wenn ihr euch den zu Hause auf der Blu-ray entsprechend anguckt, dann vielleicht funktioniert der natürlich so. Auch sehr gut, aber ja,
aber ich weiß noch, Alter, Sound
ich fand den Bild. Im Kino enorm, ja.
Ja.
Ja, eben, der muss entsprechend mit Bild und Sound so auch so geguckt werden, dass man da alles auskosten kann, ja.
Ganz genau.
Bin ich voll bei dir, auf jeden. Also gerade auch, wie der dann New York zerlegt, ne? Also ist ja so geil, weil es im Winter ist.
Mhm.
Und dann rutscht der da die ganze Zeit auf den Straßen. Wenn er halt versucht, irgendwie weiterzurennen, ja, so ja. Rutscht er halt in irgendwelche Gebäude rein und so. Das ist schon echt so geil gemacht.
Ich finde, ich weiß nicht, Filme haben ja so bei mir so ein bisschen Stein im Brett, wenn die so ganze Städte zerlegt werden, weißt du, wenn du so. Deswegen mochte ich tatsächlich auch Pacific Rim und so. Wenn du diesen.
Ja.
Ey, ich fand das so krass, wo dieser Gigant halt irgendwie, wenn der sich halt so einen Riesenkreuzer irgendwie in die Hand nimmt.
Ja.
Und mit dem Schiff dann irgendwie die Stadt zerstört und so hinter sich langzieht, das finde ich so geil. Mhm. Oder auch diese Zerstörungsorgien von Emmerich, so bei 2012.
Ich wollte gerade sagen, geil, dann also müsste ja auf Papier erstmal jeder Emmerich-Film für dich ganz weit oben
sein. Ja, ich finde das total geil, mir das anzugucken. Ich liebe das, wenn so Städte und komplette Kontinente irgendwie in Schutt und Asche gelegt werden. Das finde ich richtig geil auf der großen Leinwand.
Aber hattest du hier nicht mal, Oh, war das dieser Dwayne Johnson-Film? Wo irgendwie...
Rampage oder was?
Rampage auch, wird, da wird wahrscheinlich auch eine Menge zerlegt.
Da wird eine Menge zerlegt, ja.
Ja, eben.
Ja.
Aber wie hieß denn der andere? Mit dem Erdbeben.
Ach so, wo er diesen Veteran spielt, mit dem, da hat er doch, da fehlt ihm noch ein Bein, oder? Meinst du den?
Ist das so? Ich hab den nicht gesehen.
Woher so, den habe ich auch nicht gesehen.
Ah, okay.
Skyscraper? Hieß der so?
Nee. Ich glaube, ich meine einen anderen. Ist ja auch egal.
Ja. Der hat ja auch einen immensen Output, der Dwayne The Rock Johnson. Insofern kann man auch mal durcheinander kommen.
Und da.
Ja, die sind nicht alle geil, aber sowas wie Cloverfield zum Beispiel mochte ich auch sehr. Also es sind schon. Der Film hat, kann halt mittelmäßig sein, aber wenn dann irgendwie New York komplett zerlegt wird, irgendwie am Ende, dann, und das funktioniert halt CGI-mäßig, dann hat der Film mich schon wieder gut gestellt. Also ich bin da Fan von diesen Zerstörungsorgien.
Ja. Ja, und da kriegst du bei King Kong eben auch einiges geboten. Das ist wirklich ein fetter Film, ey.
Auf hohem Niveau.
Ja. Wirklich, wirklich ein geiler Film. Punkte. 7,2 gibt's auf IMDb. Metascore. 81.
Wow.
Ja, ne?
Nicht schlecht für so einen Popcorn-Film.
Dagegen die Kritik auf Rotten Tomatoes ist bei 7,7. Das geht.
Mhm.
Und das finde ich jetzt krass. Pass auf. Publikum 2,8 von 5.
Echt, ja?
Ja, Mann. Das ist gerade mal eine 50% Empfehlung.
Das ist ja dünn.
Finde ich auch. Verstehe ich nicht, ey. Kritik flippt aus und das ist wirklich ein Film, der insgesamt beim Publikum schlechter ankommt als bei der Kritik. Und zwar um einiges. Weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, der hat 3 Oscars gewonnen. Also gut, ne, das sind technische Oscars, hier Soundmixing, Schnitt, Soundmixing und Sound Editing, entschuldige, und Visual Effects.
Mhm.
Und war noch für Art Direction nominiert. Aber eben, also insgesamt fand die Kritik den Film echt besser. Letterboxd ist mit ganzen 3,3 dabei.
3,3. Aber es ist eine gute Ausbeute, oder? 4 Nominierungen, 3 mitgenommen von den Oscars?
Ja, auf jeden.
Da haben sie technikmäßig auf jeden Fall einiges abgeräumt. 3,3 von
Letterboxd. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer den Art Direction Oscar stattdessen bekommen hat, aber den hätten sie für meinen Geschmack auch bekommen können.
Mhm.
Das ist schon alles sehr stimmig, wie der hier die Zeit erzählt in den 30ern und so. Schon geil.
Ja, wo bist du hier?
Ja, wo bin ich gelandet?
Das klingt alles sehr, sehr positiv. Ich würde mich gern für eine 9 entscheiden.
Ich bin bei 8,5.
8,5? Du, ja. Knappe Scheiße, Alter.
Ja, hast du hier mit einem halben Punkt das Ding gewonnen.
Knappe Scheiße.
Knappe Kiste. Aber es reicht für einen Sieg, war, habe ich ja angekündigt. Ach, Mann.
Ja, dann lies mal vor, das Gesamtergebnis.
Du hast minus 1, ich habe 1,5.
Minus 1 zu minus 1,5.
Wenig rühmlich, auch hier wieder jedes Mal einen halben Punkt daneben. Das gibt's doch nicht, Alter.
Ja, aber knappe Kiste hier. 1,
ja, 1, aber das ist das so, ich habe da früher schon auch immer wieder mal eine Punktlandung hingelegt. Das ist eine Weile her jetzt.
Aber ist ja auch, ich meine, hat nichts zu sagen. Also du kannst dreimal einen halben Punkt daneben legen, wenn ich dann irgendwie 1,5 oder 2 verhaue. Dann verliert man auch mal leicht, so mit einer Rezension. Das kann man immer nicht wissen.
Es ist geil, dass du mir nochmal das Spiel erklärt hast. Danke dafür.
Ich erkläre nicht dir das Spiel. Ich habe jetzt nur eine Feststellung gemacht.
Ist klar.
Junge, Junge, guess, Alter, warum man immer mit dir diskutieren muss, ey. I feel like I learned
something. Danke dafür.
Ja, das hast du gelernt. Wow. Ugly and
boring. What a winning combination. Ja.
What a winning combination.
Kate Beckinsale weiß Bescheid.
Die weiß Bescheid, die Dame. Hast du herausgefunden, wie der Film mittlerweile hieß?
Nee.
Ich denke die ganze Zeit, der heißt Kate, aber Kate war ja der andere.
Witzig, ich dachte
mit Mary Elizabeth Winstead. Ja, natürlich kommt man auch durcheinander, wenn 1000 hier Anna und wie die alle heißen. So.
Ja, eben.
Andauernd läuft irgendeine Braut Amok irgendwie 90 Minuten lang. So. Wie soll man sich die ganzen Filme merken?
Also wirklich, das gucke ich jetzt trotzdem noch nach.
Googelst du jetzt endlich, wie der Film heißt, ja, nachdem wir über die ganzen Meisterwerke hier geredet haben.
Ja.
Müssen wir das auch nochmal wissen.
Die ganzen Meisterwerke von Kate Beckinsale.
Nee, ich meine die, wir rezensiert haben.
Ach so.
Ja. Die Meisterwerke aller Story of Ricky. Ja. Und Co.
Jolt
hieß er.
Ja.
Jawollo. Haben wir das auch mal geklärt.
Mhm.
Jolt, einer von denen, ja. What? That was a
classic. Ja, ja. Ganz, ganz großer Film.
Russischer Regisseur hier. That's right. The Russians are doing shit again. Mhm. Der hat Jolt gemacht.
Das ist diese Sorte Film. It does two things. It keeps you awake
and it makes you shit. Genau, einer von denen. Ey.
Mhm.
Aber der Soundtrack war cool. jetzt haben wir so wenig Samples gedrückt, jetzt drücken wir alle nochmal in 5 Minuten hintereinander weg.
Ja, ja, ja.
Sehr geil. Nein, wir wollen uns jetzt natürlich bei den Supportern bedanken, die für diese Episode hier gesorgt haben. Für 6 Euro seid ihr am Start. Da könnte es sein, dass wir auch einen von euren Filmen ziehen.
Ja, und ich hoffe, wir haben ansatzweise das hier so verpackt, wie ihr euch das gewünscht habt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das punktemäßig bei jedem so ausging. Wenn das jetzt so der eine oder andere Herzensfilm war, war die Ausbeute heute ja...
Durchwachsen.
Durchwachsen.
Ist ja immer eine sehr, sehr private Community da bei Patreon und bei Steady. Da wird ja auch immer heftig kommentiert und unter die Post noch irgendwie Meinung geschrieben. Insofern könnt ihr uns da auch gerne mal eure Meinung mitteilen. Entweder dort oder bei Insta oder sonst irgendwo. Würde uns freuen.
Ja.
Ansonsten auch an alle anderen, die uns nicht supporten, auch hier vielen Dank fürs Hören. Wir können an der Stelle verraten, wir hatten letzte Woche, glaube ich, den Tagesrekord. Also von den meisten Streams irgendwie, die wir jemals hatten an einem Tag. Das haben wir jetzt letzte Woche hingelegt. Das ist auf jeden Fall...
Ja, sehr schön.
Hat uns sehr gefreut.
Es läuft.
Ja, können uns nicht beklagen. Also vielen Dank dafür und fürs zahlreiche Hören, Teilen und Bewerten.
Genau das.
Ja.
Ja, ich finde das immer noch cool. Deswegen, also jetzt gerade bei dieser Folge wird es mich wirklich brennend interessieren bei manchen, wie die bei diesen Filmen gelandet sind und wie die eben in ihren Augen so abschneiden.
Absolut. Und wir werden auch immer wieder so eine Specials einlegen, wo wir ein bisschen groß reine machen im Lostopf.
Ja, zumal das war ja jetzt auch nur der erste Teil.
Richtig.
Den zweiten gibt's dann sehr bald.
Genau in einer Woche folgt der zweite Teil.
Hast du jetzt einfach mal so rausgekommen?
Habe ich jetzt mal gedroppt. Achso, wollten wir das offen lassen?
Weiß ich nicht.
Vielleicht genau in einer Woche. Ich revidiere.
Ja, funktioniert gut.
Wir sind doch immer für die Überraschung gut.
Jetzt müssen wir es natürlich so machen. Wird gemacht.
Ja, ja. Wir machen das in einer Woche. Wir bringen die jetzt nicht hintereinander, weil dann kann man vielleicht den einen oder anderen auch nochmal gucken, die der andere nicht gesehen hat insofern.
Ja.
Ganz cool.
Aber müssen wir jetzt nicht nochmal ankündigen, was da kommt, oder? Das könnt ihr nachhören in der letzten Episode.
Das könnt ihr nachhören. Aber vielleicht können wir ankündigen, was die Leute in der kommenden Episode erwartet.
Sollen wir das?
Sollen wir das teasern? Sollen wir teasern?
Weiß ich nicht. Ja, können wir machen.
Ja, Teaser. Ja, hier filmen wir es in the house.
In the house.
Ja. Also zwei zumindest von den Kollegen.
Ja.
Der dritte hat gesagt,
kein Bock.
Mit den Vollidioten will ich nicht aufnehmen.
Ja, hat er sich schon wieder schön aus der Affäre gezogen. Ja.
Jetzt könnt ihr raten, wer von den drei war zu fein, um hier bei uns spaliert zu stehen und zu Gast zu sein. Die anderen beiden meinen, ja, auf jeden Fall. Und der dritte mit, pff.
Wäre ja naheliegend eigentlich, wer es ist, ne?
Nee, ich finde, könnten alle sein.
Also nachdem hier einer so oft herhalten musste, für Platz als Platzhalter für irgendwelche beschissenen Dinge.
Ja. Meinst du, er ist derjenige, der dann ausgestiegen ist?
Wäre naheliegend.
Wäre naheliegend, ja. Vielleicht ist er es.
Wir werden sehen. Die Spannung steigt ins Unermessliche.
Absolut, ins Unermessliche. Und nicht nur das, wir reden dann auch noch über den Horrorklassiker The Haunting. Bis das Blut gefriert.
Ja.
Den Film haben sich nämlich... die ja hier Jungs ausgesucht, weil das war noch Anfang des Monats und da haben wir noch geplant und haben denen gesagt, pass auf, das sind unsere Hausaufgaben für diesen Monat, auf welchen habt ihr Bock? Und auf den ist die Wahl getroffen. Das würde mich auch mal interessieren, warum die jetzt ausgerechnet den haben wollten.
Da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf.
Dann müssen wir die mal fragen.
Ja.
Ja, und dann, letzte Episode des Monats, da werden neue Lose gezogen für November und wir präsentieren euch die Auftragsfilme für den kommenden Monat.
Mhm.
Also einiges auf dem Schirm.
Ja, wieder ganz organisatorisch unterwegs hier.
Ja. So viel zum Anteasern, insofern würde ich sagen, reicht für heute, oder?
Reicht für heute, ja.
Hast du noch was?
Nee.
Na dann.
Außerdem muss ich das doch jetzt fragen, wann das mit dem Rollentausch ist.
Achso, Entschuldigung.
Du ziehst das aber nicht durch. Siehst du, fällst aus deiner Rolle am laufenden Band, was ist denn das hier?
Ich bin halt auch kein Schauspieler, ja.
Dann
ich bin
kommt
halt immer off-character. So
off-character?
Heißt das so? Wenn man aus der Rolle fällt?
Nee.
Heißt nicht off-character?
Nee.
Ich dachte, wenn man sagt on-character, dann ist es auch off-character.
Nee, du bist ja out-of-character wärst du. Also du bist entweder in-character oder out-of-character.
Out-of-character, richtig. Jetzt im Moment bin ich out-of-character.
Okay. Dann begrüßen wir ganz freundlich Guess.
Hallo.
So eine Schizophrenie-Nummer hätte eigentlich zu einer anderen Episode gepasst, ne?
Ja, das hätte zu einer anderen Episode gepasst. Wir haben es nicht so hundertprozentig konsequent durchgezogen hier, die Schizonummer und das gegenseitige Imitieren. Nur so vereinzelt ist es durchgeblitzt.
Das müsste ich auch intensivst vorbereiten erstmal.
Wir üben das.
Ja, wir proben das und dann wird es angekündigt, die Episode mit vertauschen Rollen.
Sollte es irgendwann eine Verfilmung über mein Leben geben. Also wenn du dich dann gut schlägst, dann werde ich dich vorschlagen als Hauptrolle. Du spielst dann den Guess.
Ja, da bin ich ja wahrscheinlich schon zu alt für.
Kommt drauf an, in welchem Alter du ihn spielst.
Guck mal, das hättest du jetzt auch Volley als Kompliment nehmen können.
Hätte ich, aber mache ich ja natürlich nicht.
Natürlich.
Mir ist schon klar, dass du das vorlegst als Kompliment. Ich habe nur gerade in der Zeit überlegt, wer den Jungen gestern wohl spielen würde.
Ja, deswegen sage ich doch, ich bin zu alt für. Und das finde ich immer schwierig. Es sei denn, man der erzählt halt einen großen...
Der Junge wird von George Clooney gespielt.
Genau. Und ich bin zu alt für.
Und du spielst
naja, ich finde das ja immer spannend, wenn die einen großen Zeitsprung erzählen in solchen Filmen, wie das dann ist, ne? Ob sie halt... ja, weil manchmal machen sie es ja über Maske und so. Und
das ging meistens in die Hose, eben, wenn sie über Maske gemacht haben mit dem gleichen Schauspieler.
Oft schief, ja.
Ja. Da merkst du auch richtig, wenn die den so von Weitem aufnehmen und so gar nicht so, ja, gar nicht Close-Ups bringen, so dass sie versuchen zu vertuschen, dass es immer noch der alte Schauspieler ist, der jetzt den 30-Jährigen spielt.
Aber gut, also ich glaube, nichts toppt diese Verjüngungsnummer à la The Irishman.
Ja, The Irishman ist schon immer das Negativbeispiel, was hier genannt wird.
Das geht auch echt anders. Naja. Wir werden sehen.
Wir werden demnächst im Kino Alfred Molina in dem Spider-Man-Film sehen, weil da wurde auch ein De-Aging angesetzt. Das sah ja in dem kurzen Trailer, in dem kurzen Ausschnitt, sah es ja irgendwie ganz cool aus. Aber wenn man sich das länger betrachtet, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
Stimmt. Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, was die ja hier Filme-Jungs Folge bringt, weil die nehmen wir heute auch noch auf. Insofern sind wir gespannt, was daraus kommt für ein Moose.
Mhm. Ja, ist ja immer ganz lustig.
Ja, finde ich auch.
Ich freue mich drauf. Und das gibt's dann Freitag zu hören, richtig?
Richtig.
Ich bin schon wieder durcheinander.
Das ist richtig. Das ist die Freitagsepisode. In diesem Sinne, Brudi, ich muss los.
Sind wir raus.
Bye.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.